Live on Tape. Hier ist der bezauberndste Podcast Deutschlands. Das Thema heute, die 90er. Und hier sind eure Gastgeber. Hier ist die charmante Alex und der smarte Christoph Bechtel.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu
Family Affairs.
Yay! Yeah. Und ihr habt schon gehört, heute war was anders.
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast.
Genau, wir hatten einen sogenannten Cold Opener, gesprochen von dem wunderbaren Alexander Bruns. Alexander ist kreativer Kopf und erfahrener TV-Produzent, der die Welt der Unterhaltung mitgestaltet. Von Viva TV über DSDS bis hin zu Germany's Next Topmodel. Alex bringt nicht nur Expertise, sondern auch jede Menge Geschichten aus der TV-Welt mit. Und deswegen bist du hier. Wir sprechen mal über unsere Anfänge. Wir haben ja gemeinsam bei Viva TV gestartet, wir alle drei in den 90ern. Und ja, da wollen wir einfach mal dran anknüpfen. Warum sind die 90er immer noch so aktuell? Verdammt nochmal, gebt endlich Ruhe, 90er, oder nicht?
Aber trotzdem, lieber Alexander, erstmal herzlich willkommen.
Ja, du hast recht. Bravo.
Ja, ich glaube, an dir ist auch ein Radiosprecher verloren gegangen.
Ja, ich glaube auch. Oder vielleicht auf der Kirmes.
Nee, aber ich kenne das ja noch früher, um gleich hier den Cold-Start zu machen. Ich kenne es ja auch ein bisschen von dir. Der Christoph war ja damals zu unseren Viva-Zeiten Dolmetscher und hat ja auch für mich gearbeitet.
Ja, ich bin heute immer noch, zwar nicht für ihn so häufig, aber ich bin ja immer noch simultan Dolmetscher.
Ja. Simultanübersetzer, wie ich gerne zu sagen pflege.
Synchronübersetzer.
Ja, da haben wir uns kennengelernt bei Viva TV in der Richard-Bird-Straße oder war es Claudius Dornier in Köln-Ossendorf. Alexander, du warst damals Redakteur dort, hast da deine Anfänge genommen und bist jetzt, kann man das so sagen, fetter TV-Produzent.
Worauf ist das Fett bezogen?
Aber natürlich nicht auf deine Statur, sondern
stattlich.
Voll,
genau. Ich meine, in der Jugendsprache Fett.
Wenn der Alexander unter die Dusche geht, dann muss er aufpassen, dass die Wasserstrahlen treffen, so dünn ist der.
Nein, wir haben ja gesagt, wir kommen ja heute aus den 90ern und da hat es tatsächlich angefangen. Ja, legen wir uns auf Köln, Ossendorf, Vossen, ob das jetzt Klaus-Denis-Straße oder Richard-Börd-Straße war. Ich habe da als junger Redakteur angefangen, beziehungsweise noch volontär sogar.
Ja, natürlich. Ja,
das stimmt. Und bin vom Radio aber gekommen. Ich hatte schon Radio-Volontariat hinter mir. Ich habe bei den NRW-Lokalradios gelernt und das schon neben meinem Abitur. Und dann bin ich zu Viva gekommen und dann ist das, naja, das Schlimmste nicht. Aber ich sag mal, dann gab es nach 2 Monaten nochmal so einen kleinen Rückschritt, denn ich musste zur Bundeswehr.
Man hat mich
dann eingezogen. Ich bin dann, also beziehungsweise die Damen und Herren von Viva, sag mal Alex, Zivildienst oder Bundeswehr? Und da wurde das gerade runtergesetzt von, also die Bundeswehr von 15 Monate, glaube ich, auf 10. Und Zivildienst wären, glaube ich, noch 12 oder 13 gewesen. Da habe ich gesagt, naja, also letzten Endes ist es mir Schnuppe. Dann gehe ich zur Bundeswehr und dann umso schneller bin ich wieder hier, weil ich bin halt mit Haut und Haar, Leib und Seele den Medien verschrieben, schon immer gewesen. Ich habe relativ früh angefangen, bin dann, wie gesagt, habe neben der Schule schon beim Radio angefangen. Und da hat mir dann ein Chefredakteur gesagt, ey, kennst du eigentlich schon diesen verrückten Musiksender da in Köln? Und dann habe ich mir das angeguckt und ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, weil wir sind uns dann ja auch irgendwann über den Weg gelaufen und das vergisst man ja so schnell.
Nein.
Ihr wart damals ja alles dann schon Stars für mich, als ich da hingekommen bin. Für mich war das immer schon richtiges Fernsehen. Ihr hattet, glaube ich, ein oder schon fast anderthalb Jahre Vorsprung, als ich gekommen bin. Also 95, 94 ging es ja los, ne? Und jeden, den ich da gesehen habe, den kannte ich nun ja mal aus dem Fernsehen und habe dann auch interaktiv Was geht ab und wie die ganzen Formate bei Viva hießen gesehen. Und ihr wart für mich damals schon große Stars, als ich da angefangen habe.
Unglaublich.
Was war denn für dich damals der ausschlaggebende Faktor, dass du gesagt hast, das interessiert mich so sehr, ich möchte gerne da arbeiten, in dieser Branche?
Also da müsste ich jetzt den Umweg gehen. Ich wollte ja eigentlich immer zum Film und Filmkameramann werden. Das war damals zu den Zeiten aber noch relativ umständlich. Ich hätte eine staatliche Optikerfachschule machen müssen, viel Physik, Optik, eine Fotografenlehre.
Was?
Ja, und das gibt's mittlerweile als Studien. Gänge, ja, ne? Weil ja. Ich wollte richtig filmen. Jetzt nicht so, was dann damals digital, damit habe ich schon rumexperimentiert. Heute wäre es das Smartphone und noch viel einfacher, aber so bin ich eigentlich über Umwege. Ich habe dann Fernsehsender angeschrieben, Radiosender angeschrieben und ich bin dann halt, da ich noch zur Schule gegangen bin, bin ich von einem Fernsehsender eingeladen worden, habe mir dann elektronische Kameras angucken dürfen und dachte, nee, das ist es nicht. Und der regionale Radiosender hat dann gesagt, komm doch mal vorbei und mach ein Schülerpraktikum. Und da hat es dann eigentlich angefangen und war Feuer und Flamme, weil ich dann damals noch, sage ich mal, analoge Technik kennengelernt habe, die später ins Digitale ging, konnte dann Umfragen machen, alles eigenständig arrangieren, ich muss das noch richtig schneiden, dann durfte ich in die Moderation, das habe ich dann auch noch bis 2003
neben Viva gemacht. Du hast eine sehr schöne Radiostimme, auf jeden Fall,
ja, hat
eine
er.
Sehr gute Stimme.
Aber würdest du auch sagen, dass damals, dass das alles wesentlich weniger reguliert war im Umgang mit der ganzen Materie absolut. Als heute?
Ja? Absolut. Also als ich angefangen habe und ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Radioredaktion gesessen habe und wir haben ja auch bei Viva viele Kollegen vom Radio gehabt. Also wenn wir haben Matthias Obtenhövel, der war Radio Lippe. Ich war halt im benachbarten Sender bei Radio Hochstift. Ich habe übrigens angefangen dort mit einer sehr bekannten Nachrichtensprecherin, jetzt momentan. Macht es nicht mehr. Tagesschau, Judith Rakers war auch bei mir in dem Sender. Und nein, das war halt, als ich damals das erste Mal da gesessen habe, da habe ich mich da hingesetzt, hier lies mal die Tageszeitung und dann mach mal Vorschläge. Da hast du dann gesessen, dritte Reihe, Chefredakteur. So, habt ihr Themen noch? Und eigentlich waren wir gar nicht gefragt, haben wir noch aufgezeigt und so, hier, ich hätte noch was. Und dann hat der Chefredakteur nur zu seiner Redaktions- oder Chefin vom Dienst so, ey, wer ist denn der Typ da vorne? Ja, genau. Das hat sich ja hier noch keiner getraut. Alle sind aufgestanden, gegangen, außer die Chefin vom Dienst ist noch allein da. Ja, was hast du denn hier für Themen? Und das waren dann so Umfrage-Themen. Ja. Und so ging das dann eigentlich immer weiter. Dann war ich ein freier Mitarbeiter, dann durfte ich moderieren, dann durfte ich auch zum Sport gehen. Und das hat sich dann so verfestigt, bis dann halt ein neuer Chefredakteur kam, der dann damit um die Ecke kam, ey Alex, eigentlich, du bist noch so jung, ich war ja Anfang 20 und wie gesagt, in Köln hat er jetzt einen Musikfernsehen. Da musst du definitiv hin, da gehörst du hin. Und als ich dann aber zu Viva gekommen bin, ich war eigentlich gar nicht so verrückt, weil ich war schon so ein bisschen in dieser Formatradio-Geschichte, also wem das nicht sagt, Privatradio ist sehr formatiert, das heißt, auch wenn du moderierst, sind die Musikstücke sind vorgeschrieben. Du bist nicht mehr so ganz frei in der Auswahl und frei. Und
Betreibergesellschaften
und so weiter und so fort. Aber du warst in, ja, aber in dem, was du halt gemacht hast, warst du immer dein eigener Herr. Du hast Dinge vorgeschlagen und so ging das natürlich auch später bei Viva weiter. Ja. Wobei es mich da erstmal erschlagen hat, weil
da hatte keine Ahnung von nix.
Nee, nein, das war für mich, das hat sich für mich ja ganz anders dargestellt. Für mich war es eher so, dass ich jetzt Dinge abgeben musste. Also ich komme ja wenig noch aus der Zeit dann auch, wenn du Redakteur gelernt hast, du hast selber recherchiert, du hast Texte geschrieben, du durftest dann, wenn das mit der Stimme das hergegeben hat, wobei ich immer sage, das ist, eigentlich kann jeder sprechen, also 99% kriegen das eigentlich hin. Und da musst du auch gar nicht zum Logopäden oder sonst was da alles gibt, sondern das kriegt man irgendwie dann hin und es hat jeder irgendwas Besonderes in der Stimme. Und ne, und dann war ich aber bei Viva erstmal davon abhängig, natürlich, klar, das war das Alltagsgeschäft, Themen vorzuschlagen in der Redaktion und mach mal und dann aber in der Disposition anzurufen, ein Kamerateam dann
zu bestellen,
dann Studio bestellen, dann die Disposition, ja, genau. Carsten Gierke, viele Grüße, ja. Den kennen wir alle noch,
ja, ja.
Ne, und dann fahrt mal dahin und dahin und macht mal und Reisedisposition und das ging für mich alles sehr, sehr langsam.
Ach, ist das
weil,
so?
Ja, weil beim,
ja,
beim
er hat ja Radio alles selbst gemacht.
Hast du immer, du gehst mit der Reportageeinheit raus, du machst deine Umfragen, du schneidest die selber und dann kannst du die ausstrahlen. Oder du setzt dich halt in ein sogenanntes Selbstfahrerstudio, da hast du deine Knöpfe. Am Anfang standen da wirklich noch Plattenspieler und Tonbänder. Nachher wurde es dann digital, da hast du nur noch deinen Touchscreen gehabt und hast dann die Sachen abgefahren. Hat es noch einen Nachrichtenkollegen, der dann zur vollen Stunde oder zur halben Stunde da war, mal einen Live-Redakteur, Live-Schalten und sowas. Und das hast du alles komplett selber gemacht. Bei Viva habe ich da so ein bisschen meine Freiheiten dann quasi aufgegeben, hab's dann insofern aber wieder
genossen, weil du so wunderbare Erlebnisse hattest.
Ja, das gerne Leute und das zum einen, aber ich glaube, die waren irgendwie froh, weil ich, als ich von der Bundeswehr zurückkam, da habe ich dann
eingebracht in den Laden.
Bin ich in die Redaktion Bits and Pieces gekommen, die halt alle Beiträge, alle Stücke für das komplette Programm gemacht haben. Und als ich da damals in die Redaktion kam, und jetzt war ich ja so der kommerzielle Heini vom Radio, also es war sehr kommerziell, und wir hatten ja schon auch den ein oder anderen Musikjournalisten dabei und alle hatten ja auch Kunst im Kopf und wir wollen das hier, ne, wir wollen das hier künstlerisch aufwerten.
Also nächster, jetzt kommt DJ Bobo.
Ja. Ich kam aus der Welt schon von, wir sprechen über die 90er, ja. DJ Bobo, Nana, Blümchen, also nicht, dass wir da alle gespielt haben jetzt in dem Radiosender, aber die 90er, der Eurodance hat ja alles geformt und ich habe mich da genau aufgeregt, die waren eigentlich alle froh, jetzt kommt der Radio Fredi da und ist froh, kommerzielle Sachen machen zu können.
Ohne
und das war
ja
super.
Nun leider auch nicht.
Nein, weil man muss ja auch Geld verdienen.
Eben.
Häufig, das habe ich ja über die Jahre hinweg auch immer wieder erlebt, haben die Leute das falsch verstanden. Die dachten, man könnte da große Kunststrecken fahren, also mit besonders förderungswürdiger Musik oder sowas. Aber keiner hatte auf dem Schirm, dass Viva sich ja irgendwie selbst finanzieren musste. Im Gegensatz zum, sagen wir mal, öffentlich-rechtlichen, wo sowas aufgefangen wird. Und deswegen hatten sich einige da wohl vertan und dachten, wir machen jetzt hier große Kunst, wie du es eben so schön gesagt hast.
Ja, wobei ich das gar nicht so, nee, ich fand das aber gar nicht so schlimm. Das war ja so eine Sparte, die so da war, aber ich habe halt Viva und gerade auch, weil wir ja auch Alex und ich bei Viva Interaktiv dann uns noch kennengelernt haben und sag ich mal sehr buntes Programm gemacht hat. Ich habe halt Viva immer blau-gelb gesehen. Das ist ja, das ist
wenn ich das Lidl Logo sehe, denke ich sofort an Viva.
Ja, genau. Ne? Und für mich war dann MTV, ja unser damals größter Konkurrent neben, wird oftmals vergessen, NBC Giga,
ja,
die es damals noch gab.
Geguckt, selbstverständlich nicht.
In Düsseldorf im Hafen.
In Düsseldorf, genau. Und das war für mich dann immer so schwarz-weiß. Und ich habe dann halt gemerkt, weil Christopher eben gefragt hat, diese Freiheiten, die man damals bei Viva hatten, oder das werde ich bis heute noch gefragt, sag mal, diese ganze Viva-Zeit, ich kann diese Stories ja gar nicht mehr hören. Oder wir haben ja noch sehr große Verbundenheit wirklich zu vielen Kollegen aus dieser Zeit, weil das gemeinsam gewachsen ist. Ob es Moderatoren sind, ob es Redakteure sind, Producer sind, das ist zusammengewachsen. Und wir hatten, fand ich jedenfalls, und das erkläre ich dann auch immer so, wir hatten einfach die Freiheiten, Dinge schnell zu entscheiden. Wir waren relativ frei. Wir waren relativ, würde ich jetzt sagen, unpolitisch.
Absolut. Ne?
Also man konnte eine politische Meinung haben, aber wir waren eigentlich unpolitisch und haben gesagt, ey, wir wollen den Leuten einfach bunte Unterhaltung bieten und Popkultur
nahebringen.
Bis auf die Geschichte im Pazifik mit den Atombomben.
Ja gut, aber der Matthias war da unten im Ruhr-Atoll und war da auf so einem.
Das war dann ja wieder ein Spotlight.
Genau, es gab natürlich auch solche Momente, solche Sendungen. Ich erinnere mich noch daran, wir hatten dann irgendwann auch Politiker verschiedener Parteien da auf dem Sofa bei Was geht ab sitzen und wussten immer nicht, was wir mit ihr zu fragen. Das Schöne bei Viva TV war ja damals, wir waren alle sehr jung, sehr unerfahren. Wir wussten nicht, was
das heißt
wir
auch
tun.
Ahnungslos.
Aber wir haben es halt die ganze Zeit irgendwie gemacht. Und daraus habe auch ich sehr viel in der Moderation gelernt. Und das war einfach eine sehr spannende Zeit, die ja bis heute eigentlich nachhaltig ist, wenn du jetzt zum Beispiel an die Trends der 90er Jahre denkst, die immer noch absolut populär sind und wo du hinguckst und wo du hinschaltest, auf jedem Sender läuft irgendwie so eine Sendung mit Hits aus den 90ern, mit Kommentaren von den diversen Gesichtern der 90er Jahre, bin ich ja auch oft dabei. Ich mache das gerne, weil ich erinnere mich gerne daran zurück. Aber was glaubst du, Alex, woran liegt das, dass die 90er Jahre heute immer noch oder schon wieder so populär sind?
Eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, glaube oder vermute aber, weil ich natürlich im Hinterkopf oder mir ein paar Gedanken gemacht habe und ich finde halt, uns damals bei Viva haben die 90er unglaublicher geprägt. Und wenn man so zurückguckt, würden wir alle sagen, das hat sich irgendwie so unbeschwert angefühlt und es gab nicht die Regeln. Wenn wir an Love Parade denken, an die Dinge, die wir gemacht hatten, na klar. Also wenn wir jetzt mal vorne anfangen, für uns oder was wir schon alles miterleben durften, angefangen hat es für mich ja, da war ich 16, so 89, Wiedervereinigung. Mhm. Das war ja schon mal für Deutschland einfach auch und für die Jugendlichen.
Für die ganze Welt vor allem.
Für die ganze Welt. Es fühlte sich wieder nochmal ganz anders nach Aufbruch an und ne, wie Franz Beckenbauer gesagt hat im Fußball, wir sind niemals mehr zu schlagen. Das hat uns natürlich weniger tangiert. Ja. Ne, aber 90 sind wir dann Weltmeister geworden. Und alles, was dann in diesen 10 Jahren kam, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das waren Dinge, die haben sich immer unbeschwert angefühlt. Mhm. Und wir haben auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Nein. Oder wir haben es vielleicht auch weggeschoben. Ich will jetzt gar nicht sagen, hey, wir waren damals alles politisch uninteressiert oder sonst wie, gar nicht. Aber es war, irgendwie hat es sich leichter angefühlt. Ich weiß nicht, wie es die Generationen heute mit den Jahren jetzt so fühlen werden, mal in der Rückschau. Für uns war es natürlich, es waren Dinge im technischen Umschwung, was da alles kam. Das Internet wurde groß, der Euro kam, Handys, Walkman.
Könnt ihr euch das vorstellen? Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Wir hatten noch ein Faxgerät in dieser Sendung bei Interaktiv. Da kamen halt am laufenden Meter Faxe raus rein. Von den Zuschauern, die dann schrieben.
Der Thermopapier.
Kannst du Britney mal eben fragen, was sie für einen Lippenstift trägt? Weißt du so?
Der legendäre Kussmund, aus dem ist dann später, das habe ich dann wieder noch miterlebt, du glaube ich auch noch, der E-Mail-Master. geworden, wo dann jemand E-Mails vorgelesen hat.
Und nicht zu vergessen, Dr. Love.
Und Dr. Love, den gab es auch noch. Auch
Nein, aber du hast recht.
Da war Alex dann schon raus.
Da war ich nicht
da war sie schon Big Brother.
Okay. Ja, ich bin 99 ausgestiegen, aber aus eigenen freiwilligen Stücken, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich so alt, was interessiert es mich jetzt noch, was die Backstreet Boys machen. Das war dann so, weißt du, ich hatte dann genug. Und hab gedacht, es geht immer so weiter. Was lacht ihr so?
Naja gut, aber wenn man dann auf deine Karriere ja guckt, was damit groß geworden ist, Big Brother und Co., also oder Bitte Lächeln, erinnere mich an du und Matthias. Mhm. Erinnere mich, ja, das, ich meine, das, ja, heute lacht man
Geschichte
drüber.
In Hamburg, wo
aber
ihr
das war damals
auch.
Das, ja, aber das, ja, das, es war ja total angesagt, es hat jeder geguckt.
Es war großartig. Ne?
Ja. Und
Mann schlägt Bierfass an und boom, fällt so um, oder Kind fällt von Schaukel, Video B. Nicht mal so, Gottes
Mann beißt
kind.
Hund.
Ja, ja.
Also um nicht zu weit wegzugehen davon, aber ihr hattet ja tatsächlich diese kleinen Filmchen, die ja weltweit zusammengetragen worden sind, ne, aus Super 8 Material, VHS Material. Ich durfte dann Jahre später, durfte ich für Comedy Central, haben die ein ähnliches Format wieder aufgelegt, das wurde von Gülcan, heute Gülcan Kamps, moderiert und das ging 2 Stunden lang. Boah. Und ich habe diese Filmchen gesprochen und das musste immer so sein, ja, du musst dann aber auch das Baby machen, dann musst du da drüber sein, ne? So ein, weißt du, diese übertriebenen Texte und jetzt, das tut weh, pang, pong, pong.
Nein, Mama, ich will das jetzt so haben.
Das war schon fast, ich kann jetzt auch Synchronsprecher werden. Genau.
Ja, kannst auch.
Ey, danach warst du fix. Und alle. Fertig.
Glaube ich, wir waren fertig, wenn wir 100 von diesen Videos an einem ganzen Drehtag im Studio uns angucken mussten, ja. Da wurde halt nichts vorgespult. Das musstest du dir halt angucken. Es war immer Rasmus Tschunke, das war so ein Typ aus Gummersbach, der hat immer Videos von einem Reckturner geschickt. Und immer so ähnlich. Und die wurden immer gesendet. Und dann hattest du ja auch diese Lizenzen aus dem Ausland, diese amerikanischen. Und dann stand da immer so unten drauf, weißt du, dieser, wie nennt man diesen Code da von der Videokamera? VHS-Code.
Ach so, den Timecode.
Ja, Timecode. Ja. So, was weiß ich, 31.08.1986. Du konntest schon kaum mehr was erkennen, aber immer nochmal durchgenudelt. Ja, genau.
Das war ja auch, also heute würde man ja sagen, oh, das war total Trash-TV. Hat man damals so nicht empfunden, weil, guck mal, was es noch alles gab. Wir sind geprägt worden, gerade im Fernsehbereich. Also, wenn wir jetzt, wir sprechen bestimmt gleich auch nochmal über technische Neuerungen, was ich ja auch immer wieder, du musst immer wieder nachher, sag ich mal, neu entdecken. Das war ja ganz toll, die heute selbstverständlich sind. Wenn wir im TV-Bereich bleiben, erinnert euch mal alle, was hat uns geprägt am Nachmittag? Nee, am Nachmittag, wenn man nicht unbedingt Viva Interaktiv geguckt hat, das waren die ganzen
Sitcoms.
Ja, und die Talkshows.
Die Talkshows, ach ja,
ohne Ende.
Ja.
Talkshows ohne Ende bis zum Umfallen.
Bärbel Schäfer, Arabella Kiesbauer, Franklin, Olli Geißen und Hans Meiser.
Hans
natürlich.
Meiser,
genau.
Ja.
Und mal reingezogen. Ruckzuck mit
wie
hieß er nochmal? Erdl?
Werner Schulze Erdl. Ja, super geguckt. Übrigens auch, zu dem habe ich immer
geguckt.
Ich fand das immer. Ich habe alles geguckt bis zum Umfallen.
Geiles
also da,
Partyspiel ist Ruckzuck auf jeden Fall. Ja, fand ich auch mega gut.
War das nicht da, wo man den Begriff raten musste und hat man einem auf die Schulter geklopft?
Genau, und
durfte das Wort nicht sagen, aber doch immer erklären. Ja, okay, verstehe. Aber was du gerade gesagt hast mit dem wann haben die 90er Jahre begonnen? Also was war das für ein Gefühl? Für mich persönlich wenn ich das auch mal so sagen darf. Natürlich darfst du das, Christoph.
Ist er eigentlich noch Generation X? Oder?
Ja, klar, wie Billy Idol. Sagt man. Der hatte ja eine Band, die hieß so.
Generation X, I don't
know. Das war diese Befreiung. Du hast ja eben Mauerfall gesagt. Mhm. Weil wir in den 80er Jahren...
Wobei, um dich kurz zu unterbrechen, wir wissen, warum die Mauer gefallen ist, durch...
David Hasselhoff. Genau.
Richtig.
I've been looking for freedom.
Ja. Das hat uns diesen Druck der 80er Jahre und sich über viele, ja Generationen, nicht Generationen, Quatsch, aber über viele Monate, Jahre für uns aufgebaut hatte. Wir hatten Angst. Also ich hatte Angst davor, dass es irgendwann kracht. Ne? Weil links, rechts, Ost, West, alle aufgerüstet. Und irgendwann, da hat auch einer mal gesagt, ja, wer die ganzen Waffen baut, der setzt die auch irgendwann ein. Ne? Das ist ganz klar. Und wir hatten alle irgendwie am Horizont, wenn wir mal 24 sind, dann müssen wir an die Front und kämpfen gegen irgendwas, keine Ahnung. Und dann war das auf einmal alles weg. Das war so, als würde man irgendwie einen Kochtopf, wo das Wasser schon am Brodeln ist, dann wird man den Deckel abnehmen, das hat sich alles entladen, völlig aufgelöst.
Und du meinst, daraus ist so die 90er Jahre so ein
bisschen. Ja, natürlich. Ja, klar.
Ich glaube auch, ein bisschen.
Dieser Druck, der dann weggenommen hat, der führt ja dann, kennt man ja auch insbesondere von mir oder von uns, dass man dann so viel Trash, also Unsinn auch erzählt oder sowas. Ne? Wenn man unter Druck steht oder man merkt, dieser Druck fällt von einem ab. Das nehme ich bei mir an, dass das auch so ist. Und das war damals auch so. Überleg mal hier auch, wie hießen wir, die Doofen oder sowas, ne? Hier, was sie da für Lieder gemacht haben. Das war ja alles irgendwie Nonsens. So wie
Kalkofes, Mattscheiben.
Ja, genau.
Das könnte ich mir vorstellen, dass du recht hast. Das ist eine gute Erklärung. Man hatte, die 80er Jahre waren geprägt vom Kalten Krieg.
Ja.
Ich weiß noch, Sting, dieses Lied, das habe ich noch im Kopf.
Ja, also, mit dem Russians Love.
Genau, ja, der Children Too und weiß ich nicht was. Und ja, das kann sein. Und dann wurde auf einmal der Druck aus dem Kessel genommen und dann hat sich der Spaß entladen. Ne? Und das war ein gutes Jahrzehnt in jedem Fall.
Und hat auch noch ein bisschen weiter gefärbt in die 2000er rein, ja, weil wir durften dann ja auch noch, auch grandios, wir durften dann die Jahrtausendwende erleben, ne? Um jetzt nicht zu weit nach vorne zu springen, aber ich glaube, das war auch der Weg dahin so. Wir haben alle auch Richtung 2000 natürlich schon damals geblickt, also in dem Bewusstsein.
Weißt du warum?
Hey, wir bekommen das mit, ein Jahrtausendwechsel,
ja, krass. Ja, nicht nur das, sondern auch, wir hatten ja Angst vor dem Y2K-Bug am Computer.
Ach, die Nullen und Einsen und so, genau. Nachher war gar nichts.
Habe ich gar nicht nachgedacht.
Ich schon, nie verstanden. Weil ich immer am Computer gesessen habe und gedacht, so noch so und so viele Monate und dann geht das Ding für immer aus.
Ich weiß aber noch ganz genau, wie Mirko in der Sendung interaktiv zu mir kam. Es war ein junger Redakteur damals und mir versucht hat, das World Wide Web zu erklären. Und dann, dann kriegen wir eine E-Mail. Ich so, was ist das? Und der hat mir den Unterschied zwischen E-Mail-Adresse Fax und www.irgendwas.de erklärt. Ich habe das überhaupt nicht kapiert, weil ich hatte ja nur Fax und irgendwann natürlich dann schon.
Und
aber
SMS.
Musst du dir mal überlegen. Und was wir heute mit unserem Handy alles machen können, das ist irre.
Also was mich damals total da zerstört hat, also das waren ja dann die Anfänge, wo wir auch gesagt haben, das, was jetzt gang und gäbe ist und YouTube und sowas gab es ja noch nicht, das war erst im Aufwind. Und die Vision, die aber bei Viva gar nicht mal so schlecht war, wir bringen jetzt auch unsere Fernsehformate ins Netz. Und mich hat er total fertig gemacht. Wir haben dann irgendwann interaktiv eine halbe Stunde vorher noch produziert und eine halbe Stunde nachher exklusiv fürs Netz. Und damals konntest du dann genau sehen, wie viele Leute sich das angeguckt haben.
Nämlich
dann
schon
10, 3, 7 und sowas.
Hat sich also nicht gelohnt.
Und das halt mit einem Fernseher besteckt. Ja, aber man hätte damals eigentlich schon sagen müssen, okay, wir kriegen was hin, das Ganze schon günstiger zu übersetzen. Wir waren da schon auf einem guten Weg eigentlich unterwegs, aber es war letzten Endes natürlich mit dem Apparat, auch bei Viva, das war ja dann auch schon durchprofessionalisiert, ne, mit einem Studio, mit Kameraleuten und sowas, eigentlich viel zu teuer. Das war eine gute Werbeveranstaltung für ein paar wenige. Das Hauptding war dann halt immer noch vorne im klassischen linearen TV und wir konnten es natürlich super verkaufen, wie modern wir sind und wie weit vorne wir sind. Deswegen auch irgendwann die Ablösung vom Faxgerät zum E-Mail-Master, was wir hatten. Fand ich aber auch super, weil auch da hat uns nie jemand gesagt, das dürft ihr jetzt da aber nicht mehr machen, sondern tut es einfach und macht es, klar, verantwortungsbewusst, aber macht es. Und klar, mir musste man da mit Sicherheit auch erst ein paar Sachen erklären. Zu Hause sah das ja ganz anders aus. 56 kW Modem und wie ist die Werbung nochmal vom Bäcker? AOL, oder bin ich jetzt drin?
Ja,
oder?
Ja, 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 genau.
Und dann
Stunden lang gedauert. Ja gut, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee, kann man sich nicht vorstellen. Und das, da hast du völlig recht, das war eine gute Idee, sowas vorzuproduzieren fürs Netz. Problem für die ganzen Konsumenten, wenn ich das etwas umgangssprachlich ausdrücken darf, war, dass sie die Technik gar nicht dafür hatten. Wir hatten dieses Modem, die meisten, ein paar hatten vielleicht einen DSL-Anschluss, das war aber auch schon sehr modern und sehr weit voraus und vor allen Dingen sehr teuer für ganz normale User. Und das hat sich dann wahrscheinlich einfach für die nicht rentiert, das abzurufen. Oder die waren jetzt nicht so gebrieft, dass die wussten, ich finde den Beitrag, die Sendung da und da. Und dann, deswegen hast du dann vielleicht auch nur 10 Leute gehabt, die das gesehen haben. Aber die Idee war gut. Und heute ist es ja so, durch diese ganze Technisierung und den Umbruch, dass man alles überall schauen kann.
Ja, das stimmt. Also es hört sich jetzt, wo ihr da so drüber gesprochen habt, für mich eigentlich
früher. Das ist natürlich auch eine sehr technische Seite.
Ja,
ne?
Natürlich, aber es hört sich trotzdem komplizierter an als heute. Also ich glaube, ich kann heute schneller konsumieren als damals.
Damals konnte man die Sendung auch auf dem Fax ausdrucken lassen.
So ungefähr. Aber heute ist ja alles für meine Begriffe viel einfacher. Trotzdem bleiben die Leute gedanklich oft in den 90er Jahren hängen. Liegt das wahrscheinlich auch an den Social-Media-Plattformen, ne? So Instagram, TikTok und so, dass da zum Beispiel so alte Trends wieder auferlegt werden oder, wie heißt das, aufgelegt werden. Meine Kinder zum Beispiel, ja, ne? Weißt, wenn die dann irgendwie so irgendwelche Songs hören von Dr. Alban und so, dann, die wissen natürlich gar nicht, dass das der singende Zahnarzt aus Stockholm war, aber sie hören die Songs. Also ja, das spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle.
Ja, es kommt alles wieder, das ist vielleicht genau so ein Phänomen. Damals, wenn man mit, sag ich mal, 20 oder davor mit seinen Eltern irgendwo hingefahren ist, die haben ja die 70er gehört und so, warum hört ihr so alte Schinken aus den 70ern? Das war für uns ja weit weg, ja klar, da sind wir geboren, aber nie was gehört. Sie gibt es aber heute noch. Die ganz guten Sachen gibt es heute noch.
Ja, und genauso wie zum Beispiel ist das, die drei Besowskis.
Wer, die drei Besowskis, die Brüder Blattschuss.
Die auch. Meinst du? Ja.
Nein, aber
die gab's wirklich, die Band.
Sagt mir gar nichts. Aber
ja, zeige ich dir nachher.
Ne, aber nimm die ganzen Sachen jetzt, wenn wir auf die 90er zu sprechen kommen, der ganze Eurotrash, den es gab, der ja auch sehr viel mit Fun zu tun hatte. Es gab ja sogar eine Band, Fun Factory,
ja,
Luna und Co., Dr. Alban, Hathaway, What is Love. Das war natürlich alles, das war eine, also zum einen natürlich raus aus der neuen deutschen Welle auch so ein bisschen aus den 80s und jetzt kam die elektronische Musik ja auch sehr viel mehr dazu und die hat halt Spaß gemacht. Also da haben ja auch viele gesagt, genauso zu Viva im Übrigen auch, das geht da alles viel zu schnell. Die mit ihrer Wackelkamera, dem kann ich gar nicht mehr folgen. Heute sagen wir, oh Gott, wenn du alle 7 Sekunden auf TikTok einen neuen Film, das kannst du ja gar nicht verarbeiten. Ja. So, geht doch. Ja. Ne, und ist ein riesiger Erfolg geworden. Damals ging es auch. Und da war komischerweise aber immer sehr viel mehr Plan dahinter, als ich damals gedacht hätte. Ich habe das erst sehr viel später dann auch, dass Viva, dachte ich immer, das hat was mit Leben und sowas zu tun. Dann, nee, das heißt Videoverwertungsanstalt.
Das habe ich auch. Ne? Hab ich auch
also, okay.
Ich lebe hoch.
Ja. Gut, dass du das sagst. Ich habe das die ganze Zeit geglaubt.
Ne? Oder was hinter der Wackelkamera stand, haben ja alle mal gesagt, naja, die haben nur eine Kamera, weil sie sich nicht mehr leisten können. Ja. Nein, dahinter war aber auch der Plan, dass
Das war ein Plan. Carsten am Strand von Barcelona mit Zitrin.
Naja, also sagen wir es mal so. Es war eine,
schwer.
Es war natürlich eine neue Stilistik. Aber wenn ich jetzt mal von den Live-Shows mal interaktiv, wo es ja auch diese eine Kamera, die ja nach oben, unten, links, Kopf, oben, rechts, rüber und so ging, da war schon ein Plan dahinter. Habe ich mir aber auch erst später erzählen lassen. Das sollte immer schon so sein, dass die Leute, die Zuschauer, das zu Hause nachmachen können. Erinnert euch mal an die ganzen Studiodekorationen. Doch.
Es gab kein Geld für eine weitere Kamera.
Nein.
Das ist der Wahrheit.
Ja, das ist vielleicht die Wahrheit. Aber überlegt euch mal die ganzen Studiodekorationen, die damals entworfen worden sind, wurde mir auch immer gesagt, naja, das ist alles aus organischen Sachen, die man zu Hause wiederfindet. Es gab doch auch, gerade bei Interaktiv oder Was geht ab, gab es doch immer diese, da sag ich mal, haben sie die jetzt bei irgendwelchen Bauern diese Eierkartons, die im Hintergrund
so
waren und sowas,
ach so, für
ne?
Die,
nein,
Schall.
Nein, das haben wir ganz bewusst gemacht, damit du zu Hause das Studio nachbauen kannst und uns zusenden kannst.
Ja, aber eigentlich keine schlechte Idee. Zuschauerbindung nennt man das, ja.
Ja, du hast vieles wiedererkannt und dann da vielleicht auch entdeckt und
wir waren ja eigentlich auch Vorreiter in Sachen Casting, ne? Also wir haben ja damals zum Beispiel auch im Studio bei Interaktiv Moderatoren gecastet.
Ja, und ich glaube, das zum einen Und zum anderen, weil wir ja gerade auch nochmal über Hans Meiser gesprochen haben, Oliver Pocher ist bei Meiser entdeckt worden, sollte im Übrigen jemand ganz anderes werden. Ich werde es nicht vergessen, wir haben damals, war eine Kollegin von mir, war bei Hans Meiser und es sollte eigentlich jemand anderes werden.
Wer? Kennen wir den heute auch? Nee, den kennen wir nicht mehr.
Ja, keine Ahnung.
Warst du an diesem Castingprozess beteiligt?
Nein, gar nicht. Ich war, aber es gab damals bei Viva, gab es die sogenannte Musik AG, die Arbeitsgemeinschaft, die die Videoclips beschlossen hat.
Da war ich einmal dabei. Weil ich wissen wollte, wie läuft das denn nun eigentlich ab? Welches Video kommt denn warum auf Rotation A, B oder C? Und am Ende habe ich festgestellt, das war einfach nur so ein riesen Zufalls. Hey, nö, dann mach mal, ich schuld dem noch einen Gefallen, dann mach mal, hau mal rein. Okay. Ich dachte immer so, oh,
willst du gerade meine Arbeit schlecht?
Dass da alles so besprochen wird. Ich bin einmal da, habe ich gesagt, da möchte ich mir.
Da war der Alexander aber im Urlaub.
Ja. Nein, wollte mich einer bestechen.
Ach so. Ich glaube einfach, das hat sich mit der Zeit dann auch so weiterentwickelt, weil die Musikindustrie hat da ja schon groß mitgemischt und dann, ich sage mal so, eine Power-Heavy-Rotation, das war nicht ganz zufällig, aber so die N1-Rotation, wo dann Video, was weiß ich, 7 oder 8 Mal am Tag gespielt war und N3, so, das hast du da beschlossen und da war unsere damalige Programmdirektorin auch dabei, das war die Patricia Gebhardt.
Oh ja.
Und die war im Austausch mit unserer Kollegin, die dann anrief und meinte, ey, hier bei Hans Meiser, da ist einer, der ist so bekloppt, der passt zu uns. Und das war damals dann in der Tat Olli. Patricia hat gesagt, ey, du bist die Redakteurin vor Ort, du siehst das gerade, du entscheidest jetzt. Mhm. Und dann haben die sich für Olli Pocher entschieden.
Wahnsinn.
Und ja, und das war neben vielen anderen Castings für die Moderatoren, damit ging es eigentlich auch los in Deutschland, dass so das Casting-Gewerbe
groß geworden
ist, genau.
Waren die Castings damals in den 90ern anders, als sie heute sind? Wie haben sich die Menschen, die vor die Kamera wollen, vielleicht auch mit dem Fernsehen, vielleicht auch mit den Reality-Formaten verändert?
Naja, auch da hat sich's total professionalisiert. Beziehungsweise du hast ja immer die bunte Mischung dabei von Menschen, die wirklich völlig unbedarft hinkommen zu Castings. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von den Castings von DSDS spreche. Ne,
dazu müssen wir an der Stelle, Anmerkung der Redaktion, Alexander Bruns war, wie lange warst du?
8 Jahre.
8 Jahre wieso war ich da eigentlich nie? Produzent bei DSDS.
Ganz genau. Ja. Und da haben wir sehr Deutschland sucht den Superstar sehr lange und viel gecastet. Also ich habe quasi mit der Staffel angefangen, als Beatrice Egli in dem Jahr gewonnen hat. Und davor flaute es aber auch das Castinggewerbe so ein bisschen wieder ab und wir mussten an dem Prozess auch ein bisschen was ändern, weil es war damals eine Zeit lang so, und das hat mir auch nicht gefallen, wir führen irgendwann Leute vor. Und wir haben in der 10. Staffel gesagt, wir müssen niemanden vorführen, lasst uns doch mit den Kandidaten, die da hinkommen, gemeinsam lachen, weil zu DSDS, es ist irgendwann aus einer reinen Musikshow, aus einer reinen Musikcasting-Show, wie es mal war. Jeder kennt noch Alexander Klaas und wie das losging, dass es damals noch 10 Live-Shows waren und nur 2 Castingsendungen, 1 Recall, das wissen die wenigsten. Alle denken immer noch, das war schon immer so, dass es 7, 8, 9, 10 Castingshows gab, dann lange Auslandsrecall und dann ging es später in die Shows. War ja gar nicht so. Das hat sich wirklich gedreht. Und ab da bin ich dann eingestiegen und deswegen kann ich ja sagen, wie sich die Leute dann auch verändert haben. Du hattest natürlich die genau wussten, dass sie gut singen können. Und da musst du dir dann die Frage stellen, wie hoch soll denn der musikalische Anteil dieser Staffel eigentlich sein? Weil ich habe gerade gesagt, DSDS war mal eine Musikshow.
Sie hat Unterhaltung.
Sich, ja, sie hat sich mit den Jahren zu einer musikalischen Unterhaltungsshow eigentlich gewechselt. Und dann kam irgendwann The Voice, die ich bis heute auch noch, sage ich mal, als eher Musikshow betrachten würde. Und du hattest sehr viele bunte Vögel dabei. Und da haben wir natürlich auch mit denen gesprochen, weil ich gesagt habe, wir führen den nicht vor, aber wir unterbinden jetzt hier auch nicht, sondern wie weit willst du gehen? Das sind diese typischen 7 Minuten Fame, die sich ja jeder so wünscht und wo die Leute dann reinkommen und sagen, okay, ich stehe jetzt auf einem Bein, jongliere in der rechten Hand noch ein Ei und ich kann dabei singen. Das kann mal gut sein und das kann mal schlecht sein. Und wir haben uns auch niemals auferlegt, diese musikalische Bewertung zu machen, weil das sollten die tatsächlich vor der Jury machen und vor allem vor Dieter Bohlen. Ja, ja und später, ja, ja. später das Publikum, weil ja, das sind die Fachleute. Wir haben die Unterhaltung beurteilt. Wenn wir bis heute dann gehen, gerade im Zeitalter der Reality-Shows, Also da ist schon fast, glaube ich, ich meine, wir sehen ja gar keinen anderen Menschen mehr. Mir wird fast schon zu wenig gecastet, weil wir sehen in allen Formaten
immer die gleichen Leute.
Immer die gleichen Leute und sie sehen auch mittlerweile alle gleich aus.
Absolut.
Es gibt keine Männer mehr, die nicht tätowiert sind, von oben bis unten. Kann man so stehen, wie man will, aber es wird fast schon wieder langweilig. Jeder weiß genau, welche Klaviatur er spielen muss, um natürlich Sendezeit, wird ja sehr häufig genannt, ne? Du willst ja nur Sendezeit hier machen.
Richtig. Ja, ja, da war Big Brother damals harmlos. Das war das.
Total harmlos.
Das war auch langsam. Das war langsam.
Und was gab das für einen Aufschrei damals?
Oh, ja, die Kirche. Oh, ja, die armen Leute.
Zu Big Brother 2, das ist ja dann von RTL 2 zu RTL gewechselt. Das war ja dann, glaube ich, 2000, ne? Mhm. 2000. Und dann wurde ich da quasi als Moderatorin, abgeholt. Ich habe übrigens kein Casting gemacht. Ich habe in meinem Leben 3-4 Castings gemacht, aber meistens war es so, dass ein Anruf kam und die, hast du Zeit, kannst das machen. Ne? Ja, juhu. Und dann bin ich zu RTL gekommen und das war natürlich eine Riesenshow, ne? Also mit nichts vergleichbar, was ich vorher gemacht hatte. Und da erinnere ich mich noch daran, dass es einen Riesenaufschrei in der Presse gegeben hat. Also das Abendland würde nun untergehen mit Big Brother, das wäre das allerletzte.
Mensch, weil du jetzt da vorbeigekommen bist? Oder
so. Nein, einfach wegen des Formats.
Ah, okay.
Leute da in Container, durfte man ja auch lange Zeit nicht sagen, heute geflügeltes Wort, ja, das heißt nicht Container, das ist das Haus, ja, ja, sorry. Und dann Leute da ins Haus stecken und dann zu beobachten. Aber ich fand, das war damals im Vergleich zu heute wirklich noch harmlos.
Es war harmlos,
definitiv.
Auch was
den Sprachgebrauch angeht. Also ich weiß noch, bei Viva TV hat mir mal irgendjemand gesagt, man sagt Scheiße nicht im Fernsehen. Das habe ich mir bis heute gemerkt.
Ja.
Ne? Bis heute würde ich dieses Wort nicht im Fernsehen sagen. Und dann schalte ich da ein bei Promis unter Palmen oder wie das alles heißt und denke so, du Levenjot, wie sprichst du?
Was für eine Kaskade.
Was hat man sich über Dieter Bohlen aufgeregt? Also auch da ist ja so eine kleine Verklärung da. Man denkt ja mal, Dieter war, sag ich mal, in den Hochzeiten der Castingshows, wo er sehr straff war und auch mal nicht immer so ganz gute Worte gewählt hat. Aber er hat ganz am Anfang, in den ersten beiden Staffeln, war der eigentlich relativ normal neben Thomas Mbuk und Stein und neben der Schoner. Da hat er einmal Scheiße gesagt, das war ein Skandal, das geht doch nicht. Oder gerade bei Big Brother, was ich im Übrigen für die Zeit dann als totalen Gamechanger nochmal empfunden habe. In Holland war es im Übrigen genauso. Da hat es erst einen Riesenaufschrei, dann hat es keine Sau mehr interessiert. Und in Deutschland ähnliches Phänomen. Und nachher kam dann diese Entwicklung mit Jürgen und dem Slatko und sowas, was uns letzten Endes dann, wie gesagt, du warst dann ja schon in der Blase drin. Ich habe damals, das weiß ich noch, Da funktionierte Big Brother nicht so gut. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich erkannt habe, das wird noch was oder sowas. Aber dazu muss man wissen, wir haben damals bei Viva Interaktiv, als ich dann dort Producer war, nie Gagen bezahlt. Wir haben ja immer von der Plattenindustrie haben wir
Geld bekommen.
Das auch, aber auch viele Künstler. Also wir hatten ja wirklich, ich meine, ey, wenn man das heute erzählt, wen wir alles da hatten an Menschen, wir hatten einfach alle da.
Jeden.
Beyoncé, Justin Timberlake, also wenn man jetzt die heute als Einzelkünstler nochmal, wir hatten einfach alle da.
Robbie Williams.
Robbie Williams ist ja rein und rausgegangen. Und jedenfalls, die sind ja freiwillig zu uns gekommen, weil sie natürlich was gemacht haben, Plattenpromotion dafür. Und ich bin damals zu unserer besagten Programmdirektorin, zu Patricia gegangen. Ich so, sag mal, hast du auf RTL 2 mal Big Brother geguckt? Ich glaube, da tut sich noch was. Ne? Und dann rief mich die damalige Castingfirma, die gibt's heute gar nicht mehr, Mediabolo an und meinte, sagt mal, folgender Deal. Wenn jetzt, da war damals der Auszug, war meine ich noch sonntagsabends oder samstags oder sonntags. Möglich, ja. Ihr könnt die Exklusivrechte haben, dass die montags zu euch zu Interaktiv kommen. Ich so, super, warum nicht?
Der Nominator.
Nehmen wir noch, kostet aber was. Wie das kostet was? Ja, wir brauchen so eine kleine
Fee, Obolus.
Ne, so einen kleinen Obolus. Und dann habe ich das besprochen. Dann so, ja, wie viel denn? War nicht viel. Ja, dann mach das doch. Und das war so genial, weil als das Ding dann richtig in Fahrt kam, war es für uns auch klar, Moment mal. Und da hat am RTL 2 und RTL auch bei Viva dann angeklopft. Hört mal zu, Slatko kriegt die aber nicht als erstes. Moment mal, raschel. Ne? Das haben wir aber so abgemacht
und dafür
gezahlt. Ne? Ja. Und ich werde nie vergessen, wer hier in Köln schon mal war und den Mediapark kennt, wo dann Viva damals gesessen hat, da standen 10.000 Menschen vor dem Gebäude von Viva und die Leute sind durchgedreht. Wir haben live gesendet. Ich weiß noch, wir wurden damals dann auch das erste Mal so quotentechnisch mal mitgemessen und das war dann so, da hatten wir dann mal so 8,7% am Nachmittag, was damals echt viel war. Ansonsten wurden wir ja millionenfach sowieso geguckt. Jedenfalls war das unser gefühlter Wert.
Millionen Leute gucken uns zu.
Aber das war Gamechanger auch für die ganze Popkultur nochmal, weil nach Eurotrash kam ja Großer Bruder und jeder konnte ja singen. Oli P. konnte auf einmal singen. Alle Soap-Sternchen, alle Christian Wunderlich, alle konnten auf einmal singen und jeder musste eine CD rausbringen. Das hat das auch verändert. Ja. Das hat einen totalen Einfluss darauf. Und da sieht man auch wieder mit einer Leichtigkeit.
Hört man eigentlich auch Janine Biedermann dazu?
Ja.
Ja, ne?
Natürlich. Die kam ja von GZSZ, dann Jeanette Biedermann.
Jeanette
hat dann gesungen und die war ja dann auch in der Jury bei Star Search, für die ich ja auch gearbeitet habe.
Ja, das weiß ich auch noch.
Star Search, wenn ich nicht mehr kenne, war auch eine Castingshow, die dann damals auf Sat.1, glaube ich,
lief. Kai Pflaume hat die Hauptshow moderiert und ich habe danach dann kamen die Gecasteten dann zu mir in die Sendung, das war auch eine Live-Show, lief dann, ich sag jetzt mal was, ich weiß es nicht mehr, von 23 Uhr bis 0 Uhr oder so und dann kamen die alle nochmal zu mir in die Sendung mit ihren Eltern und so. Es war eigentlich wie Family and Friends.
Welche berühmten Zwillinge kamen da
Tokyo
vorbei?
Tokyo Hotel.
Ja, die waren auch da. Gecastet
sind aber durchgefallen. Was muss man haben?
Waren übrigens auch dann mal in der Jury bei DSDS.
Ja, stimmt, natürlich.
Ja, in meiner ersten Staffel waren die dabei.
Wo ich gearbeitet habe, waren die auch.
Ja, und dann machen wir gleich die Klammer, weil du arbeitest ja jetzt bei Germany's Next Topmodel und bist da auch Produzent, hast auch Heidi Klum persönlich kennengelernt und wie ist sie so?
Also ich habe sie sehr fürsorglich kennengelernt, sie steht hinter diesem Format.
Ist noch was, Alexander?
Ja, das weniger, nein, aber sie hat ja, ihr Name steht ja unter diesem Format. Ich habe im Übrigen den Deutschland-Teil von Germany's Next Topmodel produziert, also alles, was man bis gestern sehen konnte, ist quasi in München produziert worden mit meinem Team. Das mache ich ja natürlich nicht alleine. Und dann ist das Team nach Los Angeles jetzt geflogen. Diese Folgen kommen jetzt gerade erst, also ist ja noch aktuell.
Und wolltest du nicht mit nach L.A.?
Das war mir zu weit weg. Nein, also das hat mir so ausgemacht, dass ich den Deutschland-Part mache, weil du bist 2 Monate in Los Angeles.
Ja, stimmt, und du hast ja mit Viva TV schon die Welt gesehen.
Natürlich. Und unter anderem Los Angeles.
Los Angeles halt auch.
Zusammen. Da warst du mit Alex und ich war mit Alex zum Beispiel auch auf Teneriffa.
Siehst du? Und den absoluten Beginnern.
Genau.
Ja. Alex Arz, Alex Bruns, Alex Bechtel. Die haben uns nicht
geglaubt. Lauter Alex.
Haben im Hotel eingecheckt, die so, ja, buenas dias. Ich so, hallo Alex, die so, Betrüger.
Aber um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, das war schon beeindruckend. Ich meine, das ist ja auch ein Brandon-Format. 20 Jahre gibt's das mittlerweile
Wahnsinn.
Auch, ne? Genauso wie DSDS, ja. Weil du ja auch eingangs gefragt hast, ne?
Ja.
Was beeindruckt einer? Ich meine, es kommt relativ wenig nach. Also wenn man jetzt mal so in den TV-Bereich guckt, was jetzt noch kam, Mars Singer war ein riesengroßer Erfolg. Die Big Shows, die sind wenig geworden. Und für mich war im Übrigen, weil wir eben darüber gesprochen haben, auch Big Brother. Ein Game Changer waren für mich halt auch die Castingshows damals, die um die Popstars. 2000er groß geworden sind. Und ich will da immer so eine Lanze auch für Casting einfach brechen. Nicht, weil ich es mal produziert habe, sondern weil ich da irgendwie einen einfacheren Blick drauf habe. Also Casting war immer schon eine Kultur in Großbritannien und in den USA, Bands wurden gecastet und das haben wir ja auch durch die ganzen Boy- und Girl-Groups miterlebt, wer da zusammengestellt worden ist.
Take That,
alle zusammen. Und das ist ja gar nicht, und da habe ich mal, das ist ja nichts Schlimmes. In Deutschland hat man das ja eine Zeit lang mal als ganz, ganz schlimm empfunden. Die sind ja nur zusammengecastet. Ich meine, ja, die Spice Girls sind auch
alle,
ne, zusammen.
Boni M.
Boni M damals schon. Es gab eine Strategie dahinter, die natürlich das Ganze kommerzialisiert hat. Es sollte damit Geld eingefahren werden. Und das hat ja auch ganz wunderbar geklappt. Und dann sind die Deutschen ja auch auf diesen Zug aufgesprungen, wenn ich mir überlege, wie viele deutsche Boybands es gegeben hat, von denen ich dir jetzt auch die Namen nicht mehr alle sagen. So Touché und wie sie alle hießen, keine Ahnung.
Noch und nöcher, ja klar.
Noch und nöcher, noch und nöcher. Aber lass uns noch mal ganz kurz zu Germany's Next Top ich will auch Moppel. Mal Moppel sagen. Germany's Next Top Model zurückkehren. Also für die Leute, die das nicht wissen, ein TV-Produzent, so wie du jetzt in deiner Position, was verantwortest du bei einer solchen Sendung?
Also die Arbeit geht natürlich weit, weit vor den Dreharbeiten los. Du hast ein riesiges Team und natürlich sehr erfahrene Leute bei so einem alteingesessenen Format, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Du bist als Executive oder als ausführender Produzent dazu da, die ganze Meute, sage ich mal, mit zusammenzuhalten. Das Gleiche, also redaktionelle Inhalte, die du verantwortest. Du hast sehr viele liebe Kollegen, die ganz wichtig sind auf Produktionsseite. Das sind die, die das immer alles umsetzen müssen. Und die führst du alle zusammen wie ein Teammanager und sagst, okay, wo sollen die Reise dieses Jahr lang gehen. Da tauschst du dich gerade im Fall von Germany's Next Topmodel, wo halt ne, bei Heidi Klum, natürlich auch mit der Protagonistin sehr eng aus. Die sagt, ich habe mir für dieses Jahr vorgestellt, das soll in die und die Richtung gehen. Ne, seht ihr das auch alle so? Was können wir ändern? Sind euch irgendwelche Sachen aufgefallen? Dann gehst du da ran, holst dir alle Leute zusammen, sprichst sehr, sehr viel darüber und irgendwann geht die Produktion los, weil du legst natürlich alles, was wir dann in einem relativ kurzen Zeitraum, also in dem sogenannten Produktionszeitraum, wenn die Kameras laufen, passiert. Also da sollte spätestens nichts mehr passieren. Schön sind immer, wenn so ein paar unvorhergesehene Sachen passieren, weil dann wird es noch spannender.
Positiver Natur.
Aber generell ist es so, bis dahin ist erstmal deine größte Arbeit schon mal getan und dann guckst du drauf, auch später in der Post-Production, ist das so umgesetzt, dass wir sagen, da kann jeder seine Unterschrift drunter machen, ist das gut, wie schätzen wir das ein und ja, haben wir da letzten Endes gute Arbeit geleistet. Die Währung dazu gibt es dann später vom Zuschauer mit den sogenannten Quoten, die auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr so, ordentlich
ich
sind.
Ich gucke das auch ab und zu. Ich finde das ganz wunderbar. Ich mag diese Castings, also ich mag auch dieses sich aussuchen, natürlich unter deren professionellen Blicken. Also ich gucke auf die Männer und Frauen halt eigentlich so, wie sie mir gefallen. Weißt du, ich habe jetzt nicht so die Ahnung vom Model-Business, aber ich gucke mir das auch ganz gerne an. Ich finde, es ist sehr hochwertig produziert, es sind gute Leute, gute Juroren dabei. Ich kann das immer nicht verstehen, wenn Heidi Klum so wahnsinnig zerpflückt wird. Also ich glaube, das ist auch so viel Neid dabei. Kann das sein?
Ja, ich glaube, das hat sich in den oder mit den Jahren jetzt auch ein bisschen geändert. Das war in den Anfangszeiten relativ krass ja auch.
Kann nicht sprechen, die hat so eine komische, die wurde doch auch im ZDF dann immer ganz gerne nachgemacht.
Ganz genau, aber Martina, ich meine, der Erfolg hatte ja letzten Endes recht gegeben. Also mir, ich weiß nicht, aber mir fällt momentan niemand anderes ein, der als Deutsche erfolgreicher ist als Heidi Klum und mit dem, was sie gemacht hat. Also ganz ehrlich, sie sitzt bei America's Got Talent oder hat gesessen, das ist jetzt ausgelaufen. Sie kommt mit, glaube ich, Project Runway in den USA wieder. Das sind riesengroße, erfolgreiche TV-Shows in den USA. Da hat es, glaube ich, noch nie ein Deutscher hingebracht. Also auch mit der Attitude bei den Grammy-Verleihungen, bei großen Veranstaltungen, die international sind, ist sie immer zu sehen. Sie hat, ich habe neulich noch, das wusste ich gar nicht mehr, Teufel trägt Prada gesehen.
Ja, da hatte sie auch einen Gastauftritt.
Da hatte sie einen Gastauftritt.
Sie hatte einen Gastauftritt bei Sex in the City auch.
Und auch, also ganz da, viele das ist schon mal, wüsste ich gar nicht. Also wenn wir jetzt an Siegfried und Roy und sowas denken, okay, aber in der Art und Weise ist mir eigentlich da noch nie
sie
jemand
ist,
anderes begegnet.
Und sie ist auch ein echter Star, der in den 90er Jahren angefangen hat, groß zu werden. Und das finde ich toll. Ich
meine, also beeindruckende Karriere, definitiv.
Über so einen langen Zeitraum, dann so viele Kinder gekriegt. Und ich meine, wir alle, wenn du Kinder hast, weißt du, es ist schwierig, beides immer so unter einen Hut zu bekommen. Jetzt Geld hin, Nannys her. Aber du hast ja trotzdem, willst ja auch mit deinen Kindern sein. Und das finde ich schon sehr beachtlich.
Und ihre Kinder werden jetzt quasi auch schon super erfolgreich. Mhm. Also ihre,
habe ich heute Morgen auch gesehen, der Sohn.
Der Sohn kommt jetzt als
hübsches Kerlchen.
Ja. Ihre Tochter, die auch bei Germany's Next Topmodel jetzt in den deutschen Folgen dabei war, ist jetzt 20, also auch, und die ist ja quasi mit diesem Format
groß geworden
und mitgewachsen. Ich habe mir dann erzählen lassen, ja, früher war die als kleines Kind und Baby quasi mit am Set und ist da und kannte das halt alles. Ne? Das ist schon krass.
Ich wollte sagen, die Sendung wird ja auch immer sehr zeitgemäß aufbereitet und gecastet. Also es gibt dann Models, die divers sind. Jetzt hat sie auch die Jungs dabei und das finde ich gut. Also das ist halt, sie passt sich wirklich halt auch dem Zeitgeist an. Wie wichtig ist das?
Das ist super wichtig, weil sonst kann eine Castingshow gar nicht überleben. Also wie gesagt, Casting gab es schon immer. Und die müssen sich weiterentwickeln, weil sonst hat es keinen Mehrwert mehr. Also wenn das immer die gleiche Suppe ist, da kannst du alle Castingshows nehmen. Wenn die sich nicht weiterentwickeln oder es wird hier und da bestimmt bei der einen oder anderen Castingshow auch schwieriger, wenn du das eine Segment nur bedienst und dich nicht weiterentwickeln kannst, weil ich sag mal so, The Voice finde ich eine wirklich großartige Musikshow. Aber da bist du natürlich relativ eingeschränkt. Du suchst halt immer Sänger. Und dann kommt noch eine bessere Stimme und noch eine bessere Stimme. Bei DSDS als zum Vergleich hast du halt immer eher Persönlichkeiten gesucht. Wir haben eigentlich Deutschland sucht den Superstar. Ob dieser Titel so glücklich war, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Eigentlich Deutschland sucht den Entertainer. Mhm. Den hättest, also wir haben gesagt, wir brauchen so jemanden
wie Peter Frankenfeld.
Wie Robbie Williams.
Ja, eigentlich. Ach so, ja.
Robbie Williams ist ja auch nicht der größte Sänger aller Zeiten, aber wer ihn sieht auf der Bühne und ist welche Shows, ja, und Shows er rockt, das haben wir eigentlich.
Weißt du, warum ich glaube, dass er das so gut macht? Weil ihm alles egal ist.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube, du musst glaube ich im Gegenteil sehr diszipliniert.
Ich habe ja mit dem gearbeitet im November in München da bei der, was war das, Goldene Kamera oder und da war der auch und in Düsseldorf habe ich auch mit ihm gearbeitet vor einigen Monaten und der war sehr entspannt im Sinne von, der hat im Gegensatz zu früher, wo er dann schon ein bisschen nervös war und angespannt war, von vor 20 Jahren, als seine Karriere bei uns als Solosänger losging, alles sehr gelassen und auch für mich, wie soll ich sagen, unterhaltsam. Das war wirklich schön, das zu sehen.
Absoluter Ausnahmekünstler.
Dass der Typ so locker geworden ist.
Der hatte alle Höhen, alle Tiefen, aber dazu gehört sehr viel Disziplin. Wenn ich ein anderes Beispiel nennen darf, Justin Timberlake, und das war eine meiner ersten Reisen übrigens in die USA für Viva.
Der war in mich verliebt.
Ich fand ihn damals erst ganz grausam, weil ich habe ihn kennengelernt. Er war ja 16 und ich werde nie vergessen, ich war, weil wir eben auch mal Fun Factory erwähnt haben, Bandleader war Tony Kutura. Mhm. Und Tony Kutura hat, das wird der ein oder andere vielleicht wissen, aber er hat zum Beispiel auch als Produzent für die Backstreet Boys gearbeitet und kannte dann damals die Macher der Backstreet Boys. Und in Miami hat er eine Solo-Single als Video machen wollen. Ich war da damals mit, die Bravo war mit vor Ort und so weiter und so fort. Und Toni, der im Übrigen sehr, sehr nett immer war und sich gekümmert hat, meinte, du, heute Nachmittag an das eine Set, da kommt der Lou Pearlman, weißt ja, der hat ja die Backstreet Boys groß gemacht, der hat neue Jungs am Start und guck dir die mal an. Und das waren in dem Fall NSYNC. Ne? Die kleinen Buben kamen dann, ich weiß, ich habe damals noch in Deutschland dann angerufen und nicht per Handy, sondern ich musste in ein Hotel gehen und fragen, ob ich telefonieren darf. Das war sehr teuer.
Nein. Der Wahlscheibe.
Und habe dann damals mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, du, da kommen jetzt ein paar Jungs, soll ich die nicht einfach mal mitdrehen? Und er so, Lou Pearlman, das wird was der anfasst und so.
Und so war es.
Mach mal. Und so war es. Und ich habe dann relativ lange gebraucht, also bis zu meiner Zeit nach Viva, wie so ein Justin Timberlake überhaupt funktioniert oder wo er herkommt. Er war 16, der war super schon durchprofessionalisiert eigentlich, aber das haben wir natürlich erst gar nicht gesehen. Die anderen waren sehr viel netter. Und wenn du dann aber hörst, ey, der war mit 5 Jahren schon im Mickey Mouse Club, unter anderem ja auch mit Britney Spears. Kannte diesen ganzen Zirkus schon, dann ist er natürlich in seiner Attitude schon mal ganz anders als die Jungs, die jetzt neu dabei sind und das neu kennenlernen.
Ja.
Das hat sich dann auch irgendwann gedreht, komischerweise auch erst in der Zeit dann so, glaube ich, nach NSYNC, wo er erwachsener geworden ist und sowas, dass das jetzt einfach mittlerweile, glaube ich, ein ganz netter Kerl ist. Damals war das nicht immer so der Fall, da hat man ihn ein bisschen so unter, schon ein bisschen seltsam abgestempelt in der Gruppe gegen
Stress. Wenn du immer in so einer Welt lebst als Kind, auch du kannst ja gar nicht normal sein und dass es bei ihm so eine gute Wendung genommen hat. Ich meine, wir wissen auch, dass er sicherlich zwischendurch seine Abstürze hat, aber wenn du an Aaron Carter denkst, da erzähle ich immer die Geschichte, wie Aaron Carter, der war der 10 Jahre alt, auf die Bühne bei der IFA, also auf die Viva-Bühne auf der IFA kam in Berlin, ne, die Funkmesse, und die Fans haben so geschrien und so gejubelt, dann hat er sich echt hinter mir versteckt. Ne, dieses kleine Kind
Ich kann mich da auch noch dran erinnern,
wenn der bei uns... Hat meine Hand genommen und hat sich hinter mir versteckt, weil er so eine Angst hat. Da habe ich gedacht, was ist das denn für ein für ein Albtraum für so ein kleines Kind. Und ja, der hat leider kein gutes Ende genommen.
Aber auch da musste man ja erstmal sehr lange verstehen, auch was Britney Spears, also diese ganzen Phänomene Britney Spears, Christina Aguilera, die haben halt echt alle schon einen weiten Weg hinter sich gehabt, bevor die überhaupt diese Karriere gemacht haben. Ja. Weil hier denken dann ja alle, um nochmal auf das Thema Casting zu kommen, oh, ich gewinne bei DSDS und das läuft. Nein, wir haben immer gesagt, jetzt fängt die Arbeit erst an und es kommt ganz schwer auf dich an.
Was muss man mitbringen, um ein Star zu werden, schrägstrich ein Star zu bleiben?
Das wollte ich eigentlich auch fragen, aber bitte.
Warte erst.
Ich glaube, das kann man so gar nicht benennen, sondern das passiert. Also das ist wirklich so, wie das Phänomen beschreiben ja oftmals viele, wenn ein Thomas Gottschalk reinkommt und der füllt einen Raum aus, jemand Bekanntes. Er füllt es einfach aus. Du siehst irgendwie Charisma. Ein ganz anderes Charisma, was er mitbringt. Natürlich gehört auch immer Talent und Können zu vielen dieser Dinge. Ob du jetzt singen kannst, moderieren kannst, du musst natürlich ein Talent dafür haben. Aber dieser Star-Appeal, ich glaube, der ist da. Oder nicht, den kannst du gar nicht erzwingen, dass das passiert oder halt nicht. Es gibt halt auch, ich vergleiche es immer damit, es gibt halt Menschen, die vor der Kamera stehen und es funktioniert. Und es gibt genauso gut aus Gründen Menschen, die dahinter stehen, die das viel besser können als vor der Kamera. Und das ist alles ja auch legitim dann.
Heidi Klum macht zum Beispiel beides, vor der Kamera, hinter der Kamera. Was ist denn eigentlich jetzt der größere Teil in ihrer Show? Sie als Produzentin oder sie als Moderatorin, Schrägstrich Begleiterin der Models?
Also so wie sie unterwegs ist, ist es eigentlich, würde ich sagen, 50-50. Dadurch, dass ihr Name darunter steht, ist sie natürlich in allem sehr darauf bedacht, dass der Name Klum auch einfach da drüber stehen kann. Und das kann ich auch verstehen. Also man kann ja jetzt nicht von reiner Sendezeit ausgehen, wie wir sie dann sehen. Nein, die ist dann, also als wir in München produziert haben, sie ist dann die ganze Zeit
präsent.
Voll. Ja, präsent, Vollgas dabei. Ja. Bitte lasst mich nicht zu lange warten, sondern komm, wir ziehen an. Und das ist ja gut so. Also das befruchtet das ja auch. Also sie hat die Zügel da schon in der Hand.
Und sie ist auch komplett in diesen Casting-Vorgang involviert. Sie sucht die Leute aus. Also und sie ist natürlich diejenige, die am Schluss sagt, den nehmen wir mit und die nehmen wir mit. Und
genau, weil sie ist ja die Fachfrau da drin. Ja. Natürlich gibt es eine Vorauswahl. Die wird dann eingesandt mit kleinen Casting-Videos, dass man die sich angucken kann. Und dann geht, sage ich mal, durch den Trichter, wo du sagst, okay, die Kandidaten, die finde ich toll. Da hat Heidi ihren grünen Haken dahinter gemacht und die nehmen wir jetzt mit. Mhm. Ganz normaler Casting-Prozess.
Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben schon darüber gesprochen, was man mitbringen sollte oder könnte, um Erfolg zu haben. Aber wenn man jetzt Erfolg hat durch so ein Format, wie, externe Einflüsse jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen, wie kann man sich darin halten? Was würdest du sagen? Also es gibt ja viele, die es geschafft haben und andere, die sind durchs Raster gefallen.
Also ich würde sagen, du musst immer das zu schätzen wissen, was andere für dich tun, weil du machst es ja nicht alleine. Also du hast ein Talent und es gibt eine Armada von Menschen, die drumherum sind und dich ja einfach zu etwas vielleicht formen, wenn es eine Boygroup oder so ist oder als Einzelkünstler. Es gibt einen Produzenten, es gibt
Managements
Stylisten, alles Mögliche. Und die formen dich ja mit. Und ich glaube, letzten Endes, die so richtig erfolgreich sind, und das haben wir bei vielen Popkünstlern ja auch gesehen oder auch bei vielen Moderatoren, also die Größten waren am meisten bodenständig, mehr oder weniger, oder haben sich für das, was um sie herum geschieht, noch interessiert. Ich glaube, die Kleinsten waren bisher, so wie ich sie erlebt habe, meistens am Schlimmsten, die so ein One-Hit-Wonder waren und dann kurz zu Gast waren und dann ging es los mit irgendwelchen Wünschen und es wurde immer kruder.
Shampoos
sofort für alle. Ne?
Wer war das nochmal? Es gab irgendeine schwedische Popband, die war auch so ein One-Hit-Wonder, die wollten ihre eigenen Toiletten haben, also neue. Und da sagte
machen
nur
Sie
irgendjemand,
eine neue Toilette.
Herr Linde, so, nein.
Es gab so viele schwedische Erfolgsbands, welche war es wohl? Nicht aber. Den hätten wir das natürlich sehr gerne möglich gemacht.
Neues Scheißhaus eingebaut.
Ja, wollten die. Weißt du, und dann kommt, dann hieß es, John Bon Jovi kommt, also ne, Riesenarmada drumherum und dieser ganze Tross, den die Leute mitschleppen und haben mich ganz verrückt gemacht. Die Redaktion, nein, du darfst dies nicht sagen, jenes nicht sagen, tralala, und ich stehe da so und denk so, scheiße, was sage ich denn überhaupt? Hoffentlich verplapper ich mich nicht. Und dann bin ich rausgegangen in den Flur, weil ich meine Ruhe haben wollte, mich nochmal sammeln wollte vor dem Auftritt und stehe da einfach so, weil ich diese ganzen Menschen nicht ertragen konnte, stehe da so, kommt so ein Männlein um die Ecke gebogen, stellt sich neben mich und ich gucke so und war ganz klein, so 1,50 mit Hände hoch und ich sage hallo und er so, hi, I'm John und ich so, oh, da war es John Bon Jovi und der wollte auch dem Ganzen entfleuchen, ja, genau. Und der hat zu mir gesagt, du kannst mich alles fragen, ist doch scheißegal, sagt er, ah, don't listen to them und so, ne, und das finde ich total cool, er war super nett.
Ich kann mich noch erinnern, bevor du jetzt einhakst an die Geschichte, ich habe den ja gedolmetscht damals, das war 97 oder 98, weiß ich nicht mehr, und damals hatte seine Band oder er alleine mit der Volkswagen Foundation, soweit ich mich erinnere, irgendwie so einen Werbevertrag gehabt und der war häufig im Fernsehen zu sehen. Und dann hat man ihn in der Sendung gefragt, glaube ich, über das berühmte Faxgerät, und Alexander und ich habe das dann gedolmetscht, ob er jemals einen dieser Volkswagen gefahren wäre, die da beworben worden waren. Und er so, no. Das war's dann. Und dann war die Geschichte, war dann beendet. Also war einfach aus und dann weiß ich nicht, was dann hinter den Kulissen passiert ist, ob da sich irgendjemand furchtbar darüber aufgeregt hat, dass er dieses nicht. Protokoll dann, was man normalerweise ja vielleicht von jemandem erwartet, ja super, fährt sich ganz toll, aber der hat das einfach nicht gemacht.
Aber das ist gut, dass du es erzählst, weil das zeigt ja eigentlich auch damals war alles, finde ich, möglich. Aus meiner Sicht, es war ja, möglich und ja, es war auch genau. Authentisch. Ne?
Also es war total authentisch.
Wir sind ja ständig Stichwort, von Diesel ja. Gesponsert worden. Erinnerst du dich in den 90ern bei Viva TV und dann sagt Heike Makatsch in Dieselklamotten, Diesel finde ich scheiße.
Ja, ja.
Was war da? Die hat überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das hat sie ja auch nicht böse gemeint.
Ja, ja, genau.
Aber ich fand, so waren wir. Wir konnten sagen, was wir denken und es war nicht, natürlich waren die Leute, die zu uns in die Sendung kamen, immer drauf aus, Promo zu machen, aber die haben auch viel Blödsinn mitgemacht und auch mal gesagt, ah, finde ich total scheiße und ich wollte es gar nicht aufnehmen. Ich hatte das Gefühl, die waren ehrlicher. Oder wie so eine Boygroup dann gesagt hat, so ja, ich durfte nie sagen, dass ich eine Freundin habe und dass sie einfach mal um die Ecke gekommen sind mit den Wahrheiten. Und heute habe ich ganz oft das Gefühl, wird immer alles schön geredet, es wird glatt gebügelt und du musst die CD reinhalten und und jetzt rufen sie an und das Gewinnspiel.
Es wird langweilig.
Es hat keine Ecken.
Eben, keine Ecken, keine Stimmt. Kanten. Und wenn ich dahingehend nochmal zurückspringe, was dann Viva wieder so sympathisch gemacht hat, also auch weltweit, darüber hat man gesprochen. Ihr kennt im Mediapark noch das kleine Studio, was wir hatten, und die 2x2 Meter großen VIP-Räume. Das wäre heute unvorstellbar. Wir waren ja in der Zeit dann in den USA. Jeder kannte Viva da. Also von den Künstlern, die schon mal da waren. Ja. Das war nämlich der Laden, wo es diese 2 kleinen VIP-Räume gab und dieses kleine Studio und alles war irgendwie, wir haben es ja mal so verglichen mit, wir sind die Gallier des Musikfernsehens, weil alles halt nicht so groß war, wie Sie schon kannten von MTV und Co., die halt weltweiter Konzern durch Viacom ja waren. Das waren wir nicht und das hat es aber immer so anfassbarer gemacht und normaler und ja und
freundlicher
und auch ne, wir hatten ja nun echt große Namen da und aber das war dann keine Ehrfurcht, die da stattgefunden hat, sondern es war so Normalität und so
normal
und das hat sich gezeigt.
Oftmals auch auf Augenhöhe und ich erinnere mich, einmal hat mich Howie von den Backstreet Boys angerufen und meinte so, hey, we're gonna be in Germany in Cologne tomorrow, do you wanna come see our show? Und dann hat er uns alle eingeladen, also nicht nur mich, sondern mehrere Leute und so, weil die sagten ja, wir sind so viele auf Tour, wir sind eigentlich viel alleine und wir hatten mal Bock, mit coolen Leuten abzuhängen, ne? Und das war einfach normal. Da ist jetzt keiner total ausgeflippt und gesagt, oh, Howie von den Backstreet Boys hat angerufen und du hast noch gedacht, oh, aber eigentlich wollte ich morgen zur Mutti fahren. Na ja, gut, dann gehe ich halt zum
übermorgen.
Backstreet Boys Konzert oder was auch immer, ne? Oder du sitzt in der Garderobe neben Till Lindemann von Rammstein und der sagt dann zu mir, sag mal, Alex, die Backstreet Boys sind doch heute bei euch. Kannst du mir für meine Tochter ein Autogramm besorgen? Das ist so. Und das war so ganz normal. Oder mit der Bloodhound Gang, Christoph, erinnerst dich?
Ja, natürlich.
Der Popcom in der Limousine gefahren mit denen, weißt du, dann sagen die, Christoph und ich stehen da irgendwie doof, wir haben auf ein Taxi gewartet, weil wir
irgendwo anders stehen die da, kommt rein.
Ja, die so, komm, fahrt mit uns und dann hatten die da, weißt du, so Strapsbabsen drin, die mit ihren Ärschen gewackelt haben und voll laut Musik.
Evil Jared Hasselhoff.
Du kannst uns hier rauslassen, weißt du, ja, ciao, bye, bye. Es war nett, es war eine gute Zeit.
Ja, am besten war das immer, wenn Evil Jared Hasselhoff, der Bassist und der andere, wie ist immer der Sänger, den Namen kann ich mir irgendwie nicht merken, aber die haben dann auch irgendwie so Wettbewerbe gemacht, wo sie sich erbrochen haben.
Wer schafft die meisten Burger? Das war auch live mal bei Viva Interaktiv. Ja, ja. Also ich will gar nicht erzählen,
das wollte ich jetzt anreißen als, wie soll ich sagen, etwas, wie sagt man auf Englisch, over the top. Das war ein bisschen zu viel, also von dieser
ja, Freiheit, aber trotzdem,
dieses ästhetische Empfinden, haben bestimmt Leute
es
gut
hat
gefunden.
Lebendigkeit reingebracht.
Man wusste
vorher nie, was passiert. Das mochte ich auch immer, wenn du nicht wusstest, wie es ausgeht. Ne? Also dann sitzt du nicht nur mit Leuten da, die, wie gesagt, ihre
langweiligen Platten. Die schönsten Momente. Das sind die, aber die schönsten Momente.
Das sind die, die du nicht vergisst.
Man verklärt das im Nachhinein auch ein bisschen.
Als mir Evil Jared den Himbeerquark vom Buffet bei der Echo-Verleihung über
geklaut
den Kopf
hat.
Gekippt
hat. Hat er gemacht?
Wirklich, ja. Boah. Und dann haben wir aber einen Nudelsalat gegriffen, dann ging es zur Sache.
Stimmt.
Und dann waren wir am nächsten Tag, hatten wir eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung mit Fotos und so. Ne? Dann hatte sich hinterher bei
weiß, und, über was man sich früher noch so aufgeregt hat.
Genau, als vorbei war, so, oh, I'm so sorry. Und ich, ja, so. Und das war aber irgendwie witzig, das werde ich nie vergessen. Ne?
Wie heißt der Sänger nochmal?
Oder unseren Ausflug nach Teneriffa.
Ach so, mit den.
Da war ich im Musikvideo von den absoluten Beginnern.
Ja, das stimmt.
Hammerhart.
Ja, mit Hammerhart, genau.
Hammerhart.
Und ich war total stolz, weil das mein erstes
Musikvideo. Das ist so ein Ghetto-Blaster in der Hand, ne?
Ja, was mir halt nie aus dem Kopf geht, weil damals auch, da war übrigens auch der Mirko dabei und ja. Patrizia hat's mit eingefädelt, war jetzt gerade wieder zu Harpe Kerkelings Geburtstag recht aktuell, die Nummer mit Ripoli.
Ja, genau.
Ripoli, der finnischen Band, wo extra ein Video vorher gedreht worden ist und, da wurde ich ja auch vorher gefragt, also Mirko und ich, ja, welche Moderatorin können wir denn da wohl am ehesten zu nehmen? Ja, ich glaube, die Milka, die riecht da nicht so schnell dran. Und ich meine, der Moment, als sie es dann wahrnimmt, weil das darf man nicht vergessen, du stehst ja schon auch so ein bisschen unter diesem Kameradruck.
Natürlich.
Und ne, die Leute fragen und dann sagt man immer so aus der Ferne, ach, das hätte ich doch sofort erkannt oder sowas. Aber das war einfach schon gut und das hat aber auch gezeigt, was für ein großartiger Künstler Harpe Kerkeling ist.
Er hat das
von vorne bis hinten
gerockt.
Mit dem Reinkommen alles gespielt und dieser Moment, als Milka es dann wirklich wahrgenommen hat, so, du bist, oh nein, seid ihr doof. Und da haben wirklich alle, das Publikum war gecastet, da war alles vorher durchgeplant.
Alexander, weißt du ja noch, apropos riechen.
Hat die Milka auch gut gemacht.
Ripoli heißt, weißt du das noch?
Erbrochenes.
Nee.
Was denn? Ripoli ist ja Finnisch.
Dünnpfiff.
Ja, wie schön. So,
wir hätten dran riechen können.
Ja, also das war der Trick an der ganzen Geschichte, an dem ich gemerkt hatte, dass da irgendwas nicht stimmt, weil normalerweise ich bei einem ausländischen Gast ja hätte dolmetschen müssen.
Aber du und kannst ja auch Finnisch.
Nein. Ja, das sowieso, aber deswegen hat man mich auch nicht bestellt, weil ich da nichts zu tun hatte. Und da wusste ich, irgendwas ist da faul an der ganzen Geschichte.
Aber es wussten in der Tat wirklich nur drei Leute.
Aber
das Redaktionspersonal haben wir so gebrieft, als wenn es ein normaler Gast war. Ja, weil wir wussten, wenn die dahinter kommen, auch das Produktionsteam, die plaudern das dann aus und verraten sich in den Werbepausen. Oder sowas.
Man muss aber auch berücksichtigen, das war so meine Vermutung damals, dass von den ganz jungen Leuten vielleicht Harpe Kerkeling nicht alle kannten. Der hatte ja in den 80er Jahren weit vorher eine sehr gute Zeit gehabt. Und dann wurde es ein bisschen ruhig um ihn rum.
Naja, gut, Moment. Das war ja, darüber lacht die Welt. Das waren ja nochmal die richtig großen Momente, die er da abgeliefert hat.
Ja, ja, gut.
Also Königin Beatrix und sowas, das war er in der Zeit.
Ja, okay. Ja, nee, dann habe ich mich vielleicht vertan. Auf jeden Fall habe ich mir das so gedacht, weil ich bilde mir ein und schreibe mir das auch gerne auf die Fahne, dass ich, als ich war ja auch da irgendwie, ich weiß nicht, an dem Tag, als er gesprochen hat, hatte ich den erkannt. Habe ich aber nichts gemacht, weil er hat ja einen gewissen Habitus, egal wie gut er sich verstellt, wenn man den häufig gesehen hat, kann man sich anmaßen zu erkennen, dass er es ist. Und da war natürlich der große Lacher hinterher. Umso größer. Das war eine tolle Sache.
Dennoch war es ein großer TV-Moment, der bis heute geblieben ist.
Genau. Und das sind auch die Sendungen, die ja heute sehr, sehr gut laufen. Die größten TV-Momente, die größten Musik-, Liebesgeschichten, bla 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 bla. Also das läuft ja. Also ich bin ja Fernsehmoderatorin und muss euch ein bisschen ermahnen, die Herren.
Oh.
Wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen. Lass mal ganz kurz ein Fazit ziehen. Also die Shows, also viele frühere erfolgreiche Fernsehsendungen der 90er und Nullerjahre haben sich weiterentwickelt. Es sind natürlich auf ein anderes Level gehoben worden, wie zum Beispiel auch Germany's Next Topmodel, die, wie wir eben festgestellt haben, auch immer den Zeitgeist abpassen. Die Musik der 90er bleibt natürlich die Musik
oder
der 90er.
Oder kommt gerade immer wieder zurück, die 90er-Partys.
Genau.
Was ist Liebe?
Köln-Arena. wird
moderiert von Mola.
Ne? Mola mit 18.000 Menschen ausverkauft. Ja, also totaler Wahnsinn.
Also die 90er Jahre sind unschlagbar, war eine tolle Zeit. Aber lass uns jetzt mal nach vorne gucken. Also was kommt als nächstes? Also wir haben ja nun eine wahnsinnig technische Entwicklung erlebt von den ersten Handys, vom Internet. Ich meine, hallo, wir sind in der Zeit aufgewachsen, wo es kein Internet gab. Bis heute, wo du mit deinem Handy bezahlen, fotografieren, Mails, alles machen kannst. Du hast heute Drohnen, ne? Du brauchst keine 7 Kilo Mühle mehr auf dem Arm, um irgendwas zu drehen. Was ist der Next Step nach Streaming und weiß ich nicht was?
KI bestimmt. Das ist eine gute Frage und jeder würde, glaube ich, dann da draußen gut zuhören und sagen, hey Mensch, der hat die Weisheit Löffeln gefressen, der weiß es. Das ist eine gute Frage. Also das, was ich jetzt wieder vernommen habe, ist, YouTube ist zum Beispiel gerade in den USA noch mehr auf dem Vormarsch als, sage ich mal, eine Art Sender, der halt auf den Smart-TVs also so wie wir früher lineares TV oder normale Programme konsumiert haben, wird da mittlerweile YouTube konsumiert, also auch von Älteren schon. Netflix ist nach wie vor als Streamer unschlagbar und TikTok ist nach wie vor auch noch weiter auf dem Vormarsch. Ich glaube, da ist die Fahnenstange noch gar nicht so erreicht. Ich frage mich dann immer, also es ist ja eine Masse an Content, die da benötigt wird und ob das nicht immer so zu Ungunsten der Qualität geht. Also man kann viele kurze Inhalte produzieren, die dann vielleicht auch kurzzeitig lustig sind, aber da ist dann die Frage und da bin ich gespannt, was bleibt von den Sachen, die man da gesehen hat? Weil man erlebt es selber im Streaming. Es gibt zwar zig Filme, aber welche sind denn wirklich gut, die man dort schauen oder konsumieren kann? Wie viele Dinge haben es jetzt wirklich mal geschafft, wahrgenommen zu werden, wie Seven vs. Wild, also Dinge, die bei YouTube entstanden sind und sich dann weiterentwickelt haben, jetzt dann hin bis zum Streamer. Unsere Kinder sehen das mit Sicherheit nochmal völlig anders, weil die gucken normales Fernsehen gar nicht mehr. Die sind ja die Konsumenten von Morgan und Co., ne? Ja. YouTube und Co. Deswegen, ich bin gespannt, was die in ein paar Jahren mal erzählen, was denn da wirklich hängen geblieben ist. Also auch von den, ich vergleiche ja die Influencer.
Der dicke Junge, der rülpst.
Ja.
15 Sekunden lang. Ja. Also ich meine, entschuldige mal bitte, wenn ich mir den Quatsch angucke auf TikTok, dann sage ich mal, ihr seid doch alle nicht ganz klar im Kopf. Ja, weißt du, du scrollst und scrollst und scrollst, es kommt eine Katze, die vom Baum fällt, dann kommt ein Junge, der rülpst, dann kommt einer, der furzt, dann wird gefressen, dann wird
womit wir wieder den Kreis schließen zu deiner ehemaligen Sendung, bitte lächeln.
Eben.
Das ist ja ähnlich.
Naja, oder halt, ich vergleiche es ja oftmals auch mit den Beginnen oder mit den Anfängen so ein bisschen von Viva, nicht, was wir da die ganze Zeit gerülpst und gefurzt haben. Aber, nein, das muss man ganz ehrlich sagen, damals wurde das auch als neumodischer Krams weggetan.
Also du meinst, ich bin jetzt alt geworden?
Nein. Um Himmels Willen, du bist noch blutjung.
Aber im Kopfe. Ich finde das, also mir gefällt das nicht. Ich mag das nicht.
Aber das ist ja auch wichtig. Videos. Das ist ja wichtig, das ist ja ein Geschmack. Also ne, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich glaube, wir swipen ja so mehr oder weniger alles weg. Und wenn es dann vielleicht mal ein bisschen auch in deine Richtung dann geht vom Geschmack her, wird es ja ein bisschen länger dran hängen bleiben. Deswegen, ich bin gespannt, was wirklich hängen bleibt von den ganzen Sachen. Wollte damit aber nur sagen, ich glaube, damals hat man das bei Viva und sowas auch, da wurden wir auch schon beäugt, so, was ist das für ein Quatsch da und das wackelt rum und die Videoclips, popmoderner Kram, viel zu schnell, das kann ja keiner mehr gucken. Und wir sind jetzt quasi in der Zeit, wo wir vielleicht da nicht mehr folgen können, keine Ahnung, weil es halt was ganz anderes und wir sagen mittlerweile, also Quatsch, das kann ich mir nicht angucken, das haben damals unsere Eltern gesagt. Was macht ihr da eigentlich?
Das beste Beispiel dafür, es geht halt immer weiter von Generation zu Generation.
Genau. Aber ich warte halt,
Musik aus.
Aber ich warte natürlich auch mal wieder so auf das nächste irgendwie große Ding, was so, und ich sag mal so, ich glaube, das nächste ist, wir gucken ja alles hybrid. Ich nenne es ja auch gar nicht mehr Fernsehen. Also als Produzent oder Macher bin ich ja froh, dass es viel Content gibt oder geben könnte. Es dürfte teilweise noch ein bisschen qualitätsvoller wieder sein. Die nächste große Idee, das höre ich immer wieder, ist weit, weit entfernt. Also diese Changer, über die wir eben gesprochen haben, Castingshows, Big Brother und so. Also da ist momentan nicht so viel da und es ist natürlich auch schon viel probiert worden.
Wir haben alles schon gesehen. Nackte Leute auf Temptation Island.
Jetzt soll Knossi vergraben werden. Ja, das ist so ein Ding, was auf Join dann irgendwann jetzt läuft, ist aber auch schon mal ausprobiert worden. Oder jetzt gerade läuft auch Mission Unknown auf Amazon mit dem Knossi, die jetzt da auf zwei Booten auf dem Atlantik unterwegs sind.
Ja, aber für mich ist so, wenn ich die Protagonisten nicht kenne, denke ich dann irgendwann so,
warum gucke ich mir das an?
Und ich glaube auch, ich weiß es nicht, ob ich da wieder aus dem 52-jährigen Ich spreche, man wird natürlich auch erschlagen von den Inhalten, die es überall gibt. Also ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime, ich habe Join, ich habe RTL Plus. Ich habe so viele Sachen, die ich nebenher noch gucken könnte. Ich kann das ja gar nicht alles leer gucken.
Du musst mehrere Geräte aufstellen, dann kannst du alles auf einmal schauen.
Ich will damit nur sagen, wie willst du das aussuchen? Und für mich ist das dann irgendwann persönlich so viel, dass ich mich da total raustue, weil ich denke, ach komm, also du versäumst nichts mehr, ne?
Geht uns ja generell so, nicht nur in der Unterhaltung, ist ja auch mit Nachrichten so.
Mit allem.
Also du kannst ja verrückt werden. Es wird ja nichts mehr gefiltert, wie das früher meinetwegen eine Tageszeitung gemacht hat, weil du sie als junger Mensch vielleicht nicht gelesen hast. Mittlerweile, also wir konnten es, glaube ich, nochmal ganz anders ausblenden, wenn du es wolltest. Mittlerweile
ist alles
kommt
um dich
keiner,
herum.
Niemand kommt an diesen Sachen vorbei. Schon mal gar nicht Kinder. Mhm. Die haben ihr Smartphone, die können zu jeder Uhr Zeit, Tageszeit,
alles
immer
abrufen.
Alles abrufen, nachlesen. Und ich meine, da sind genügend Horrormeldungen dabei. Und ich glaube, viele gab es damals halt auch schon, aber du konntest sie anders ausblenden, weil je mehr du ja weißt, desto verrückter wirst du ja.
Ja, genau. Immer mehr Angst, wenn man Pech hat bei negativen Meldungen. Bekommt.
Wird das lineare Fernsehen aussterben?
Boah, da bin ich weit vom weg. Also ich wünsche ihm erstmal nicht, weil ich sag immer so, eine Zeit lang nach Viva gab es dann Second Screen, war immer so ein Thema. Was ist klassisches Fernsehen? Für uns ist klassisches Fernsehen, wir haben mal angefangen, ganz früher in den Programm 1, 2, 3. Mhm. Irgendwann hatten wir 30, jetzt kannst du bis zu 200, 300 Fast-Channels haben und hast Streamer und so weiter und so fort. So wie wir es kennen, wird es das wahrscheinlich noch ein bisschen, noch eine Zeit lang eben 10 Jahre, 15 Jahre. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch die Entwicklung siehst, ist ein gutes Beispiel. ZDF hat jetzt die sogenannte Mediathek, in der du immer noch mal Inhalte abrufen konntest, hat sich jetzt in einen Stream umgewandelt. Das heißt für mich, über kurz oder lang ist dieses früher mal terrestrische Signal, was irgendwo mal in so eine Flimmerkiste gewandert hat, ist halt überall abrufbar. Das heißt, dieser Guckkasten, den wir immer nur so hatten, der sogenannte Fernseher, der wird halt immer unwichtiger. Also ich glaube, Inhalte, da geht der Trend gerade wieder hin, müssen groß geguckt werden, wenn du dran hängen bleiben willst. Die leichten, feinen Sachen, die kannst du ja überall gucken. iPad, Smartphone, ne? Und das geht ja hin bis zum Kinofilm. Da ist ja auch immer die Frage, wie lange wird's Kino? War schon x-mal vom Aussterben bedroht. Dann gab es wieder eine Renaissance. Kommt mal, es gibt die 3D-Filme oder einfach spektakuläre Filme wie Avatar oder sonst was, wo es dich wieder ins Kino reingelockt hat, weil du die Dinger auf der großen Leinwand, auf dem Big Screen sehen willst, sehen musst. Ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Aber dieses in die Flimmerkiste gucken, wir schalten noch um und sowas. Ich meine, das gibt's doch so in der Form
nicht
sowieso
mehr.
Schon. Nein, sowieso ist, schon nicht mehr. Es das, ist halt ist immer richtig. Alles da und abrufbar, egal wo.
Genau, das ist richtig. Aber es läuft ja immer irgendwas auf dem Gerät dann. Egal, ob es jetzt live ist oder aus einer Konserve kommt oder sowas, ist auf jeden Fall etwas da. Und dieses lineare Erlebnis, etwas anschauen, das kann man den Menschen, glaube ich, das ist meine Meinung, nicht nehmen, weil du als Mensch oder als Lebewesen ja so gestrickt bist. Du kannst ja nur linear arbeiten, anders geht das ja nicht. Und diese technischen Möglichkeiten, die wir haben, die eröffnen ja eine vierte Dimension ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ganz viele Sachen, die man so gar nicht als Mensch gleichzeitig wahrnehmen kann. Insofern wird dieses lineare Erlebnis meiner Ansicht nach, genau wie das von dir beschriebene Kinoerlebnis, das ja auch was Animalisches hat, es macht Krach und es ist laut und es ist bunt und groß, es ist gewaltig.
Ja, aber du wirst aber,
das wird bleiben.
Ja, aber du wirst nicht mehr dieses Massenphänomen haben, wie,
das ist richtig. Ne,
wenn das früher 20 Millionen richtig. Geguckt haben, oder es gab auch Sendungen noch in Deutschland, Fußball, 30, 40 Millionen, so. Wird, wenn, über den Sport stattfinden.
Genau.
Eurovisionshymne.
Richtig.
Und ESC steht bald an.
Ja.
Und nein, die Frage ist vielleicht auch mal, wann gibt's mal den Ausschalter irgendwo? Weil das wissen alle, die so alt sind wie wir. Also, ne, du hast ja gerade gesagt, also du bist 52, ich bin 51. Der Christoph
bin, 85.
Ist ja irgendwo dazwischen.
Ja, richtig.
Nein, aber es ist doch so, wir kennen noch das Testbild am Ende.
Genau.
Es kam die Nationalhymne, dann gab es das Testbild. Du konntest keinen Fernsehen mehr gucken. Und da gab es auch kein Smartphone.
Da gab es einen hinter die Löffel, wenn man nicht ins Bett gegangen ist.
Es war Ruhe.
Und die Herren, darf ich euch was sagen? Auch hier gibt es eine Austastung, die werde ich jetzt betätigen. Denn wäre dies eine Live-Sendung, dann hättet ihr mich schon längst runtergeholt und mich hinter den Kulissen angeschrien und gefeuert.
Wir müssen auf jeden Fall eine zweite Folge produzieren.
Ja, das glaube ich auch.
Wir haben noch gar nicht über Kinohits gesprochen, die es in den 90er gab. Mit Tobi Schlegel habe ich übrigens, um das ganz schnell zu sagen, mit Tobi Schlegel habe ich sogar noch geguckt, ihr 11 Oscars, Titanic, haben wir damals Zentro Oberhausen im Planet Hollywood, ich musste alles machen.
Da habe ich Arnold Schwarzenegger getroffen.
Auch geil.
Ja, und dann sagt Arnold zu mir, ich so, hi Arnie, und ich so,
Apfelstrudel.
Und dann haben wir Deutsch gesprochen, habe ich gedacht, also wo kommst du denn her? Ich sage, ich bin von Viva TV, und dann sagt er, ma Frau, die ist mit den Kindern in Hollywood. Ich hab das nicht verstanden. Und ich so, was meint der? Ich habe irgendwo noch die Jacke im Keller, wahrscheinlich mit schimmeligen Stockflecken drauf.
Wobei, da fällt mir gerade ein, um das noch ganz schnell zu erzählen, weil mit Tobi Schlegel, wie gesagt, da habe ich Kamera gemacht, wir sind die ganze Nacht wach geblieben und dann so, ey, Titanic, 11 Oscars, und habe das gefeiert, er hat damals ja Film abgemacht, deswegen war ich mit da. Geilstes Erlebnis, weil du das gerade mit Arnold Schwarzenegger erzählst. Ich werde nie vergessen, auf einer Echo-Verleihung, damals noch in Hamburg, war ich auch mit Tobi unterwegs, sind losgelaufen und er, guck mal, da vorne ist Karl Dall, da gehe ich jetzt einfach mal so hin. Er geht hinten, klopft ihm auf die Schulter, ey Karl, darf ich noch mal eine Frage stellen? Und dann sagt Karl Dall so ganz trocken, ey Mensch, verpiss dich.
Nein,
und was? Tobi, pass auf, aber Tobi hat so schnell reagiert und was hat er gemacht? Ja, ich weiß, du vermisst mich. Denn es gab damals von Tic-Tac-Toe, verpiss dich.
Sehr gut.
Ja, ich weiß, du vermisst mich. Karl Dall hat sich kaputt gelacht und zack, hat es ein Interview gegeben. Ja, dann doch nochmal ein paar Phrasen gedroschen.
So ganz. Und das war natürlich damals auch, man konnte frech sein und da haben alle mitgemacht. Ja, also das fand ich gut. Du konntest sprechen, wie man damals sagte, wie der Schnabel dir gewachsen war.
Richtig.
Ne? Also Das war eine Zeit, da war man total frei.
Frei.
Frank und frei.
Stefan ist auch wieder da.
Ja. Genau, und Falco war zum Beispiel bei ihm in der Sendung, das war sehr schön. Aber wer hat, zum Schluss möchte ich das noch fragen, folgenden Satz gesagt? Eraser ist mein bester Film.
Arnold Schwarzenegger.
Richtig!
Wer sonst? Ach so, ich hab da immer so hier, I'll be back.
Eraser ist mein bester Film.
Na geh.
Habt ihr eigentlich mal einen Arnold Schwarzenegger im Original geguckt?
Ja klar, natürlich.
Also der ist, glaube ich, so damals in den USA teilweise synchronisiert worden, aber es gibt so Conan der Barbar und so, das ist echt schon krasses Englisch. Also das ist schöne Akzente rein. Aber super.
Mount the Chopper.
Ja. Aber auch ein sehr erfolgreicher Mensch.
Und eine Ikone der 90er.
Absolut.
Zusammen mit Sylvester Stallone, Bruce Willis. Ja.
Stallone.
Ja. Ja. Ne, die ganzen Action-Helden, die es da gab.
Sharon Stone fand ich auch immer super.
Mega,
auch
Basic Instinct.
Richtig geile Tante. Wen hatten wir denn da noch?
Hat auch bei Total Recall mit Arnold Schwarzenegger zusammen.
Ja, stimmt. Er hat ihn bekämpft in dem Film. Hat gegen fast fertig gemacht.
Ja, war seine Ehefrau.
Aber eigentlich
nicht. Die ihn aber eigentlich ausgespitzelt hat.
Richtig.
Stimmt. Das war doch der Film, wo der hinterher so
Mit den Augen.
Das fand ich immer super. Das hat mich immer am meisten gefreut.
Ist mal vorgespult, ne, bis das endlich kam. Eraser ist mein bester Film.
Ja. Arnold Schwarzenegger, auch eine Ikone der 90er Jahre. Also, ich halte fest, vieles war damals fast besser als heute. Das denkt man meistens, ne?
Früher war alles besser.
Ja, genau. Da verklären wir es dann, glaube ich, auch.
Ja, aber das ist so schön, manche Dinge zu verklären.
Ja.
Also, die 90er habe ich wirklich sehr bewusst miterlebt und das war eine großartige Zeit und heute ist auch schön, aber ich bin froh, dass ich Teil davon gewesen bin.
Und um das sagen zu dürfen, dich gibt's immer noch, so wie viele, viele andere Kollegen, die wir in den 90er Jahren kennengelernt haben. Also auch gerade auf der Mattscheibe, die dahinter sind. Es sind viele aus dieser Zeit einfach noch da. Da ist auch die Frage, wer kommt denn so als nächstes? Weil ob es jetzt Schauspiel ist, Moderation, wir kennen sehr viele, die genau da angefangen haben. MTV, Viva, Joko, Klaas. Wir könnten jetzt echt ihr Namensbingo spielen. Es sind einige noch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und ich komme natürlich gerne wieder. Schnell noch, bevor du jetzt Schluss machst, Cliffhanger.
Und das nächste Mal, wenn ich hier bin, gibt's die große Alex Bechtel Enthüllungsstory. Ich kenne auch ganz viele Geheimnisse. Yeah. Also, schalten Sie wieder ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Christoph und Alex laden mich ein.
Yay! Vielen Dank fürs Zuhören!
Family Affair. Ciao. Ist eine Produktion von Alex und Christoph Bechtel. Jede Woche eine neue Folge.